nicht, dass wir Copyright-Probleme bekommen.
Kannst du bitte live dazu rappen jetzt, Dennis? Das kann ich auch.
Sorry. Ich bin heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden, war im Gym und jetzt war ich noch mal einmal kurz in meiner Kirche beten. So.
Du sollst in deiner Kirche beten?
Ja, sicher.
In meine eigene Kapelle.
Ich bin Maki Mark.
Meine Kapelle.
Meine Kapelle, ja sicher. Das ist mein, wie heißt das hier? Reverend Lovejoy?
Genau, Reverend Lovejoy.
Du warst einfach nur auf Künstlerische Show, ne?
The street isn't easy. Mystery.
Aber das war nicht 1994, oder?
Das ist kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch? Als Maul, du Scheißfotze! Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
In the society.
Die ist tatsächlich von 94.
Ja!
Geil.
So, da sind wir auch direkt dabei. 1994.
Ja, aber sind wir schon im scharfen Schuss, oder was?
Wir sind richtig scharf im Schuss.
Okay, herzlich willkommen zu Tales from Support. Und wir reden heute über das Grandiose.
Über
Maki
Mark. Über Maki Mark.
Nein,
und den Funky Bunch, Alter.
Ja, und Prince Idol Joe.
Prince Idol Joe.
Genau, liebe Leute, wir sind angekommen im Jahr 1994.
Oh ja.
Und wichtig ist, dass diese Folge auf jeden Fall nicht auf YouTube kommt, weil da müssten wir auf jeden Fall jetzt das Intro mit wegnehmen, weil da werden wir sofort gebannt.
Sofort. Und da wird Marky Marcus persönlich vorbeikommen und uns zusammenschlagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und der kann das.
Mit Sicherheit.
Das habe ich gesehen in dem Film The Big Hit von John Woo.
Zufälligerweise ist auch der Dennis hier bei mir.
Hallo.
Und der Stefan.
Hallo.
Und der Nils ist auch da.
Der Erkältete.
Und alle drei sind erkältet.
Ja, alle drei. Deswegen, ja. Wir haben jetzt aktuell
eben
auch
so ein bisschen auskuriert, aber noch nicht so richtig.
Na, da meinst du nur. Das sind halt eben bürgerliche Kategorien auskurieren. Haben wir gar keine Zeit für. Deswegen.
Genau, so sieht das aus.
Aber wir haben jetzt neuerdings hier in unserem Domizil eine Kaffeemaschine. Deswegen, cheers auf euch an der Stelle. Vielleicht bin ich deswegen auch so aufgedreht.
Wegen koffeinfreien Kaffee.
Genau, koffeinfreien Kaffee. Das ist der Schobi-Schon-Kaffee, die volle Bohne. Alright, Nils, du hast das Thema angeschnitten, reingeschmissen.
Genau.
Das war ja, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, über 94 zu reden. Dann beginne er.
Also wir hatten ja letztes Jahr über das Jahr 92, glaube ich, gesprochen. Ne? Genau. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, dass ich da halt auch viel kannte. Aber dass das halt überhaupt nicht so das Jahr war, wo ich halt so viele Alben drin sehe, die mich so begleiten. Bei vielen Sachen muss ich auch sagen, die habe ich erst später gehört. 94, da war ich 13, da war mein Background noch nicht so riesig, was Metal angeht, muss ich ehrlich sagen.
Marky Mark.
Ohne Scheiß.
94 war das Jahr von... Ach, wie hießen sie denn nochmal? Roxette? Oder nee, das war vorher, ne?
Nee, Roxette war tatsächlich
vorher. Da war vorher. Roxette schon vorbei, ne?
Ja, ich glaube, da kam noch ein Album, aber so die, also ich sag mal so, die richtig große Zeit Roxette war durch.
Die Primetime, die war, glaube ich, so um 91, 92.
Genau. Es ging um seine Primetime, nicht um Roxette Primetime. Ach so,
Primetime war immer Roxette, nein. nee, also tatsächlich, ich glaube, habe ich so richtig angefangen, tief in den Metal zu gehen, sowas so 95 und 94 habe ich halt so ein paar Sachen schon gehört. Aber ich habe da mal so ein paar Sachen halt rausgesucht und
aber mal vom Musik weg, irgendwelche Sachen 94, die euch einfallen, die besonders waren in dem Jahr für euch?
Dynamo Open Air.
Erstes Dynamo Open Air für dich?
War das Dynamo Open Air, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie der 93 oder 92er war, aber ich meine 94 hatte das Dynamo Open Air so ziemlich so sein, ich sag mal, Highpoint.
Das war Eindhoven, ne?
Ja, richtig. Also ich glaube da 94 war von dem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da alles gespielt hat, aber ich meine, die hatten dann damals so, das war so der Peak.
Ja, also ich war erst später, einfach altersbedingt war ich erst später da, vorher haben mich meine Eltern nicht gelassen. Insofern 94 war ich noch nicht Festival erprobt. Das kam erst später. Aber ja, 94, ich kann mich noch gut an die Fußball-WM erinnern in den USA.
Ach ja, da haben wir so großartig verkackt, ne?
Das war die Bertie Vogts-Ära, wo wir gut abgeschnitten haben. Aber das war eine der erfolgreichsten für Rumänien damals, kann ich mich noch erinnern. Wo die dann zum, ich weiß nicht, was das war, Viertelfinale oder was, alle mit blondierten Haaren eingelaufen sind.
Ja, ja.
Und dann alle schön verkackt haben. damals noch mit dem Hadji. Ansonsten weiß ich noch aus dem Jahr, na klar, ganz präsent war damals der Tod von Kurt Cobain.
Jo.
Das war 94. Das war schon krass, als das passierte, fand ich. Also das war auch so als Musikinteressierter in dem Alter ein total einschneidendes Erlebnis, fand ich.
Auf jeden Fall.
Ja, weil, muss man halt einfach sagen, egal, bei all dem Metal, den ich auch in der Zeit schon hoch und runter gehört habe, wie sonst was, war Grunge halt allgegenwärtig und damit auch Nirvana. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die in dem Jahr das schon rausgebracht hatten oder ob das nur auf MTV
das kam 94, genau, das kam, genau.
Kam das 94 oder 95? Da bin ich mir nicht sicher.
Nee, das kam 94.
Okay, weil das war halt auch einfach großartig, ne? Also. Ja. Und ansonsten, 94 waren auch ein paar gute Filme, habe ich mal rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was so an Filmen.
Da habe ich, das habe ich tatsächlich vergessen. Ich finde, schön, wie du vorbereitet bist, Stefan.
Aber,
also ohne Diss jetzt, aber.
Ja, aber 94 kam Forrest Gump raus.
Oh.
94 kam Pulp Fiction raus.
Oh, wie cool. Ja.
94 kam, für mich jetzt nicht ganz so interessant, aber ein großer Film, König der Löwen.
Habe ich tatsächlich nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber ist halt wohl so, muss ja, wenn Musical und so weiter davon gibt, ne, und muss wohl ein super Disney-Film sein. Disney war nie so ganz meine Baustelle. Was uns allen sehr gefallen wird, Die Maske kam 94 raus.
Oh, Jim Carrey, oh.
Dann Natural Born Killers.
Oh, ja, fand ich auch richtig
und,
krass.
Und auch das fand ich damals wirklich krass, The Crow. Ich fand den Soundtrack geil.
Den habe ich auf meiner Liste Film, für 94 hier tatsächlich.
Ich fand den Film geil und natürlich mit dem tragischen Ende von Brandon Lee, der bei den Aufnahmen erschossen wurde.
Ich finde aber auch, dass The Crow eigentlich ein mega ikonischer Jugendfilm ist, sage ich jetzt mal
total,
so.
Total, total. Aber du kannst dir den heute nicht mehr. Also nicht. Ich habe mir den nochmal angeguckt, der ist wirklich schlecht gealtert. Auch so dieses übertriebene. Kannst du den noch gut gucken?
Nicht mehr gut, aber ich kann den gucken. Aber ich habe letztens das Remake gesehen und seitdem kann ich den noch besser gucken. Tatsächlich.
Also ich glaube, wenn man sich das Remake anguckt, dann wünscht man sich wieder in 94 zu sein und den Originalfilm zu gucken.
Darf ich noch mal einmal kurz reingrätschen zum Thema Dynamo Open Air? Da habe ich mich tatsächlich vertan. Also 94 war nicht so der Höhepunkt. 94, ich habe mir gerade mal so die Lineups angeguckt. Also eigentlich ging das so mit 95, 96, dass dann auch aus einem Zweitagesfestival ein Dreitagesfestival wurde, weil 94 hatten hier noch immer zwei Tage und dann ab 95 waren es drei und dann dementsprechend auch die Anzahl der Bands halt eben auch mehr und natürlich dann auch Bands, die da gespielt haben, die waren dann
Mehr, ob mein erstes 95 oder 96. Weißt du,
wer und jetzt nochmal 94, deswegen nochmal viele Grüße raus an Chris, ne? Unseren lieben Kollegen hier. 94 haben Clawfinger da gespielt.
Und wisst ihr übrigens auch, was 94 war? Da haben sie den Dagobert geschnappt.
War das 94?
Ja, das war 94 tatsächlich, genau.
Ja, für alle da draußen, die nicht wissen, das war damals ein sehr abgefahrener Raub in Deutschland, ne?
Nee, ja,
Erpresser. Mit dieser Geldübergabe auf den Gleisen da irgendwie. Warum haben die den Dagobert genommen? Weil das irgendwie Sachen waren, die sonst in den lustigen Taschenbüchern von den Panzerknackern irgendwie gemacht wurden, ne?
Genau.
Ja, aber tatsächlich war es dann einfach so, dass sich auch gesellschaftlich gefühlt so einiges getan hat, ne? Mal unabhängig, wie gesagt, von diesem
Erich Honecker ist gestorben, 94.
Ehrlich?
Ja.
Och. In Chile, ne? Kann das sein?
Santiago de Chile, ja.
Siehst du, ich habe ihn noch vorher besucht, deswegen.
Erich!
Wisst ihr, was 94 auch rausgekommen ist? Die PlayStation. Die erste PlayStation ist 94 rausgekommen, gab es aber erst 95 in Deutschland zu kaufen.
Ach, krass.
Aber 94 ist sie released worden und dann in Asien verkauft worden. Und ich glaube auch in den Staaten. Und nach Europa ist sie aber erst 95 gekommen.
Wahnsinn, habe ich nie. Also ich hatte damals eine PlayStation tatsächlich, aber PlayStation. Aber ich kann mich nicht also mehr wirklich gut an diese Zeit erinnern.
Ich war nie Konsolenspieler, also deswegen, aber...
Also ich habe tatsächlich die PlayStation 1 habe ich gehabt, die 2 habe ich übersprungen, 3, 4, 5. Aber ich war ja immer eher ein PlayStation-Typ. Ich weiß gar nicht, wann ich meine gekriegt habe. Das war aber später, glaube ich. Ich glaube, 96 erst oder so.
Also als das anfing, dass die diese Analog-Controller drauf hatten, da war...
Nee, das war glaube ich, erst PS2, glaube ich.
Ja, genau, bei der 1 war das noch nicht. Aber als das anfing, konnte ich nichts mehr spielen.
Ach so. Okay.
Ich war ja sowieso immer, wenn dann nur am PC.
Bist du ein Analog-Legastheniker oder was?
Boah, geht gar nicht. Also wenn ich da diese komischen Knöpfe da bedienen soll, da kommt nur Scheiße bei raus. Das geht nicht.
Komm in meiner Welt. Aber du mal, ich finde das immer sehr, sehr erstaunlich, wie Menschen sowas können. Ich auch nicht. Also ich war auch immer eher so der Typ hier damals zu so Counter-Strike. Ich glaube, da war er auch irgendwie so. Nee, das kam später, ne? Counter-Strike und so.
Boah, das kam später.
Ja, da war ja die Zeit, als das Internet dann so langsam losging. Dann müsste so.
Ich überlege, wann kam der erste Half-Life-Teil? Counter-Strike war ja da auf der
Engine. Ich bin beim Zocken, bin ich komplett raus. Keine Ahnung.
Krieg ich nicht mehr zusammen irgendwie. Ja. Ach so, und ich sehe gerade auch 94, wurde in Nordkorea endlich die Demokratie angeführt, weil Kim Jong-il auf den Thron gestiegen ist.
Ach so, ja.
Wow. Und hat das demokratische Land von Kim Il-sung übernommen. Schön. Ja.
Unfassbar.
Wir wollten noch keine Politik.
Und eine Gruppe Skinheads schändet das KZ Buchenwald. Ja, schön. Ja, 94 war ein tolles Jahr. Sorry. Ja. Egal.
Kurt Cobains Tod.
Genau.
Wie gesagt, ich hatte mir auch so ein paar Notizen hier gemacht und tatsächlich.
Also für alle da draußen, der Dennis hat hier einen Stapel Papier liegen, der hat sich alles heute Morgen schön fein ausgedruckt. Säuberlich ausgedruckt.
Das sind wahrscheinlich einfach ein Teil seiner Memoiren, die er schon vor Jahren vorgeschrieben hat.
Ja. Natürlich. Ja. Naja, aber das war, wenn man jetzt so musiktechnisch mal guckt, Grunge war ja, also meiner Meinung nach, die letzte große Revolution eigentlich in der Musik. So was,
Crossover kam danach noch was auch.
Aber da war
noch
keine wirkliche Jugendbewegung. Also ich glaube, Grunge war damals noch wirklich
eine Jugendbewegung. Bewegung hast du wahrscheinlich recht, tatsächlich, ja.
Also da, also aufgrund dessen fand ich auch so, wie gesagt, ich habe es ja auch live miterlebt und retrospektiv. Ich glaube, in dem Moment, als die Nachricht dann kam, Kurt Cobain hat sich erschossen, hat es mich nicht wirklich getroffen, glaube ich. Aber so im Nachgang,
Ja, getroffen nicht, aber schockiert. Also mit gerechnet hatte ich nicht, weil ich aber auch nicht so tief im Thema war, dass ich gewusst hätte, dass der so instabil oder so manisch-depressiv, sonst was. Ich glaube, Leute, die sich vielleicht eher mit ihm auseinandergesetzt haben, hätte es zumindest nicht ganz so gewundert. Bei mir war es tatsächlich so, ich fand halt, alles, was so an Grunge war, hat mich nicht so richtig interessiert. Ich fand aber die Nevermind, als sie rauskam, einfach unfassbar gut.
Doch, ja, absolut.
Ich kann mich da noch dran erinnern, wie gesagt, damals irgendwie beim Tim Feldeisen und beim Olli Schütz haben wir zusammen Axt oder sowas geguckt. Und dann lief da Smells Like Teen Spirit das erste Mal. Und am nächsten Tag hatte der Olli die CD. Und dann haben wir die auch rauf und runter gehört. Und ich weiß halt noch, dass das einfach zu der Zeit dazugehört hat. Wann kam die raus? 91? 90?
Ich glaub schon, 91? Ja, 91, ja. Die war ja Olli totale Messe damals.
Ey, unfassbar, unfassbar. Und darum ist halt Nirvana auch immer so ein Teil gewesen, obwohl man sich halt eher mit härterer Musik auseinandergesetzt hat.
Ja, ich glaube, das Problem war irgendwann mal so eine gewisse Kommerzialisierung,
die ja
man da so hatte. Weil ich meine, du hast, wie gesagt, es war, glaube ich, eine gewisse Bewegung einfach in der Jugend. Auf einmal haben die Kids, die eigentlich überhaupt nichts mit Musik an dem Browser hatten, die haben dann auf einmal Flanellhemden getragen.
Genau, das ist der Punkt.
Und so, weil es
Leute, die vorher total, die absolute Stenos waren, sind durch diese Platte halt, ich sag mal, über Nacht, in Anführungsstrichen, alternativ geworden, sag ich jetzt mal
so. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Also du hast gemerkt,
danach dass, vielleicht auch nicht mehr, ne?
Ja, aber, das ist auf jeden Fall.
Aber das war
man muss ja den Trend dann mitnehmen, wenn er Trend ist.
Genau, aber es war halt aus dem Konsens halt, ne?
Ja, leider. Leider war das an einigen, also meines Empfindens nach, deswegen, ich kann es nicht mehr wirklich einordnen. Ich habe verschiedene Bilder noch im Hinterkopf, wo dann wirklich sich auch, ich sag mal, diese ganze Mode, dieses ganze Drumherum dann irgendwie auch geändert hat. Es dann auf einmal cool war, wie gesagt, Flanellhemden zu tragen und ausgelatschte Schuhe und Haare kämmen war irgendwie auch ziemlich blöd und alle waren dann irgendwie so ein bisschen ja, alternativer.
Ranzig war Trumpf.
Ja, irgendwie schon. Und ja, wie gesagt, deswegen, und irgendwann, ich fand es
so am Anfang, ein bisschen die Rebellion, ne? Also so ein genau, bisschen, dass sich auflehnen gegen.
Naja, ich sag mal, das war halt einfach, sich dran zu hängen, und es war halt easy umzusetzen, halt auch, ne? Das war jetzt halt nicht so wie Punk oder so, wo du dich dann komplett ausstaffieren musstest, wenn du mega krass sein wolltest, ne?
Ja, du brauchtest kein Ero, du musstest einfach nur assig sein.
Ja, richtig, genau. Ja, deswegen, ja,
das ist einfach mal so ein bisschen, es war ja eigentlich auch, wenn man mal so den Grunge betrachtet, ja auch so eine Logik hier auch dahinter, dass es irgendwie kommen musste, weil du hattest zu dem Zeitpunkt oder vorher diesen ganzen aufpolierten Krempel.
Genau, ja.
Das war ja einfach so. Und dass dann auf einmal eine Gegenbewegung kommt, man ist logisch. Und dass sie halt eben dann auch 94, und das war ja auch so, glaube ich, so gefühlt, auch so ein Jahr, in dem Grunge und dieses Ganze drumherum auch so ein bisschen vielleicht auch ja als Auslaufmodell dann langsam wurde. Und ich glaube, so der Tod Kurt Cobains hat nochmal so den Deckel dann zugemacht gefühlt.
Also vielleicht für insgesamt Grunge, was Nirvana anging, glaube ich, waren die mit dem MTV Unplugged da am Höhepunkt angekommen. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt zu Ende war, sondern da wäre auch noch weitergegangen.
Ja, die Frage ist halt, wie weit das funktioniert hätte. Ne?
Weiß ich nicht. Also auch die haben sich ja im Laufe ihrer Platten verändert und genau, weiterentwickelt. Ja. Also auch da wäre eine Weiterentwicklung nötig gewesen, und die wäre auch gekommen. Wenn du dir anguckst, dann ein Jahr später, ich glaube 95 sind Foo Fighters gegründet oder 96? Ich meine 95. Und wenn du dir auch die ersten Sachen von den Foo Fighters anhörst, anders, aber trotzdem halt schon.
War Alleingang. Das hat der Dave Grohl komplett alleine gemacht,
die ersten Foo Fighters. Ich weiß, ja. Aber trotzdem hörst du da ja auch so das Ende von Nirvana und die den Wurzeln. Anfang von Foo Fighters. Also du hörst schon die Wurzeln raus, gerade bei den ersten Sachen. Und insofern, auch da wäre bei Nirvana eine gewisse Entwicklung gewesen. Aber nochmal, also ich habe den Tod damals wirklich mitbekommen. Ich fand ihn tragisch. Für mich war es eher überraschend, wie wahrscheinlich für viele. Und war jetzt aber nicht so, dass dann die Welt untergegangen wäre, wie für viele andere. Aber das war halt einfach schon eine Sache, wo du gesagt hast, boah, krass.
Ja, auf jeden Fall.
Also man selbst, ich war 15, vielleicht 14, 15, also so im Alter meiner Tochter jetzt. Wenn ich da mir halt vorstelle, wenn die jetzt so Künstler, den die gerne hört oder so, dann auf einmal nicht mehr ist, so wie die reagieren würde, ich glaube, die wäre dann auch erstmal überrascht und schockiert und wird sich halt auch erstmal damit auseinandersetzen, und die wird erstmal interessieren, was ist denn da jetzt genau gewesen? Und das war damals halt genau so ein Ding. Was war denn sonst noch so los? Lassen wir mal Politik weg.
Also ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar, ich bin ja erstmal wirklich so ein bisschen allgemein geblieben. Und zwar würde ich da gerne mal eure Meinung halt auch mal gerne hören. Erstes Album, was ich rausgesucht habe. Pantera. Also,
willst du jetzt schon
wieder? Ich möchte mal wissen, so ein paar bisschen schon mal reingehen. Ja, genau. Oder hast du noch was anderes?
Ja, mach mal ruhig. Ist gut. Mach mal.
Pantera, Fabio Driven. Ja, damals tatsächlich erreichte Platz 1 der Billboard-Charts. Das ist so bei mir, ich hatte auch ein bisschen Recherche betrieben halt, und natürlich, du stolperst zwangsläufig über dieses Album, und es hatte tatsächlich Platz 1. Unfassbar. Also für mich das Album, die meisten sagen immer Vulgar Display of Power. Ja, gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, das erste Demo, nee, das war Kacke tatsächlich von denen. aber für mich ist die Far Beyond Driven, die ist auf absoluter Augenhöhe mit der Vulgar, und ganz ehrlich, ich liebe das Album. Ich alleine Songs wie Becoming, ey, das ist für mich bis heute unerreicht.
Ja, also ich weiß, 94 war ich in England, Sprachurlaub, so ein bisschen Englisch lernen für die Schule, in den Osterferien, glaube ich, war das. Damit kann ich dann auch sagen, 94 war mein erster Filmriss durch Alkohol. Und ich war damals in so einem kleinen Städtchen, ich sag mal so 50 Kilometer von London entfernt. Und da gab es einen kleinen Plattenladen. Und da war damals die Far Beyond Driven gerade draußen.
Ja, am 22. März.
Und die gab es da als Platte zu kaufen. Und der hatte aber auch noch das Home-Video Part 2, also das zur Vulga, müsste das gewesen sein, genau, zur Vulga. Das hatte der als VHS-Kassette da. Und das war eigentlich ab 18. Ja. Ich habe es aber trotzdem bekommen. Und das war dann so mein Mitbringsel aus dem Urlaub. Die Platte habe ich mir nicht geholt. Die habe ich mir auf CD geholt, oder die hatte ich schon auf CD. Und da ich kein Schallplattensammler war, war mir das egal. Großartige Platte. Das erste Mal, als ich reingehört habe, nachdem man so eine Cowboys, von der Cowboys zu Vulga, war ja schon so eine gewisse Entwicklung zum härter werden und weg von diesem
Hair Metal,
was wir auch ganz am Anfang so ein bisschen praktiziert haben.
Ja. Ein bisschen ist gut.
Genau, wenn du dir da die Videos anguckst, würde sich vorstellen, großartig. Ja. Und die war am Anfang schon für mich so, dass ich die nicht richtig einsortieren konnte und die auch nicht so gut fand. Im Nachgang muss man sagen, die hat halt alles kaputt gemacht, ne? Das war so mit das Härteste, was du kriegen konntest, fand ich. Das hatte so eine Brutalität, die ihresgleichen gesucht hat. Also großartige Platte.
Ja, nichts zuzufügen. Das war Maßstab, zumindest was, was damals, ich sag mal, dieses Groovige anging. Du hast natürlich 94, darfst du auch nicht vergessen, da kam Death Metal, Black Metal.
Kommen wir gleich noch zu, ja.
Deswegen. Und da war Pantera, haben dann für ihre Verhältnisse einfach, wie gesagt, also meiner Meinung nach nochmal eine Schippe draufgelegt und das mit Abstand härteste Album rausgeknallt, was sie dann bis dato und auch danach, ich meine, die Grave Southern Tranquil war auch cool.
Aber die ist nicht so hart.
Nein, auf jeden Fall.
Die ist also zwar schneller, Driven, aber nicht
ist,
so hart.
Die ist knüppelhart. Also da ist nichts in irgendeiner Art und Weise Freundliches drauf.
Genau, die ist einfach nur kaputt machen.
Ja.
Das ist alles, und auch die Videos, wenn man das, ich weiß nicht, ist das von I'm Broken, wo die Kamera so um die rum fährt, so auf so Schienen oder so.
Boah, das kriege ich nicht mehr hin, das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, das war I'm Broken, ja.
Das ist auch so, so brutal, oder ich finde auch so die Einstellung.
Oder war das Five Minutes Alone? Nee, Five Minutes Alone war da, glaube ich, wurde immer die Nahaufnahmen.
Von den Seiten, ne? Ja, boah, das ist auch so geil gemacht, ne?
Super.
Auch wo der die Glühbirne so zerschlägt und so, ne? So in dieser Zeitlupenaufnahme, ey, super geil. Also ich fand die Videos, die in der Zeit gemacht haben, echt.
Ja.
Einfach, aber wirkungsvoll.
Hatte vollkommen auf den Punkt gebracht.
Ja. Mega gut.
Ja, und ich fand damals, genau, und da war ja, wie gesagt, bei diesem Video konntest du ja so ein bisschen ja auch von dem halt eben schauen, was da Dimebag Darrell dann ja auch gespielt hat. Das war dann für mich auch total interessant. Mhm. Da habe ich dann zu Hause gesessen und habe mir da dieses Video, glaube ich,
gefühlt. 100.000 Mal angeguckt.
Ja, mindestens. Also, ja, wie gesagt, aber generell einfach die Platte bis heute, absolutes Meisterwerk und für mich, die läuft auch immer wieder. Also da... Das ist eine Scheibe, die kann ich immer wieder reinschmeißen und die ist auch richtig gut gealtert, meiner Meinung nach. Also da gibt's
die kann man immer noch richtig gut hören, ja.
Ja, über den Sound kann man sich streiten, aber, ja, gut, aber ehrlich, das Material, da knallt bis heute einfach. Und,
also ich finde, für die Zeit haben die da wirklich auch Sachen soundtechnisch ausprobiert, die nicht üblich waren in der Zeit. Die haben sehr eigenen Sound auch produziert. Sicherlich dadurch bedingt, dass die beiden Brüder da in dem Studio vom Vater, in dem Country-Music-Studio da irgendwie viel probieren konnten und auch so ein bisschen Basiswissen vom Vater dann da mitgenommen haben. Aber das war schon ein richtiges Brett.
Kommen wir mal zum anderen Ding.
Bin ich mal gespannt.
The Bleeding.
Hi.
Letzte Platte mit Chris Barnes.
Ja, ich weiß, die letzte Platte mit Chris Barnes. Ich weiß, als sie damals rauskam, hat die mich überhaupt nicht gepackt.
Also ich würde da tatsächlich Fragen an euch stellen, weil ihr seid da deutlich weiter drin als ich auf jeden Fall.
Chris Barnes hat seinen Gesang geändert auf der Scheibe. Das war so die Platte, die klang generell...
Die war auch sehr mit Tempo, wenn ich das nenne. Vergleichsweise langsamer, glaube ich, ne? Oder?
Ja.
Oder grooviger.
Also im Vergleich zu dem davor war die auf jeden Fall deutlich langsamer.
Ja, die klang nicht mehr so nach Morris-Sound. Also das war das, was mir so im Hinterkopf geblieben ist. Du hattest vorher, ja, ich meine, hör mal die Batsche, hör mal die Tubas Mutilated.
Natürlich.
Total gescoopt, die Gitarren, Marshall Velvestate und ich weiß nicht. Und dann auf einmal kam die Bleeding, die war auch so vom Sound her anders. Also ich habe die so
vom... Ja, aber auch vom Spielerischen.
Ja, auch, ne? Auch. Und auf einmal kam, wie ist das, Stripnailed and Strangled, der Song mit dem, oder war das dieser keine Ahnung, Effekt, der auf dem Gesang da war, der sich anhörte wie durch ein Telefon. Hörer und Chris Barnes nicht mehr ganz tief gegrunzt hat, sondern auch teilweise dann oder mehr also geschrillt hat.
Ne? Ja, so
hat mich damals gar nicht abgeholt.
Ja.
Wirklich gar nicht.
Also im Nachgang muss man sagen, ist das eine der geilsten Platten von Cannibal.
Ja, total.
Zu dem Zeitpunkt schwierig. Zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, ich habe die gehört und war maßlos enttäuscht von der Platte, als sie rauskam.
Ja, die machte so ein bisschen so einen kommerziellen Eindruck.
Ja, man man hat so das Gefühl gehabt, oh, jetzt machen sie den Ausverkauf. Jetzt sind sie ein bisschen bekannter geworden und jetzt wollen sie auch ein bisschen Geld verdienen. So nach dem Motto, das ist das schwarze Album von Cannibal. Mhm. Weißt du, so ungefähr. Und ganz schwierig, aber wie immer in der Zeit, du hast ja halt eine Platte gekauft und du hast die immer wieder gehört.
Dass dir die gut gehört, ne?
Ja, total.
Und irgendwann hast du so gesagt, boah, jetzt habe ich mal Bock, wieder die Bleeding zu hören. So, und dann hast du die gehört. Und dann hast du so gedacht, boah, das groovt ganz schön. Das haut aber doch irgendwie ist das doch geil. Und dann war ja auch kurze Zeit später der Barnes weg. Und hat dann danach, auch sehr schnell danach, dann mit Six Feet Under was rausgebracht. Und das war dann so die gleiche Mucke und dann wusstest du, wo der Einfluss herkam von der Bleeding. Ja,
Six Feet Under war da doch schon eine raus. Gerade die erste Six Feet Under, so Haunted hier mit dem...
ja, aber die hatten auch diesen Groove mit drin. Die hatten auch
dieses Groovige. Ja, war ja kein Geballer.
Genau, die hatten halt dieses Groovige drin und du wusstest halt, der Barnes wollte mit Cannibal, hatte der eine andere Idee, der wollte das Groovige haben und...
das hat nicht funktioniert anscheinend.
Nee, und wenn du dir halt danach das anhörst, was Cannibal dann gemacht haben... Die haben dann ja wieder richtig in die Fresse gehauen.
Ja.
Dann haben sie wieder richtig in die Fresse gehauen. Und richtig brutal in die Fresse gehauen. Und das war, ich würde nicht sagen, das war ein Ausrutscher von Cannibal.
Nee, aber
das war einfach.
Das experimentelle Album sozusagen.
Ja.
Ja, und die haben ja auch Teile davon auch später weiter in ihrem Sound untergebracht.
Ja, total. Also du hast da an vielen Stellen, da sind super viele Trademarks drin, die sowohl auf den Alben davor wie auch dann danach hatten. Nur, absolut. Wie gesagt, dieses Album fällt für mich auch so klanglich immer so ein bisschen raus.
Weil, in allen Belangen. Klanglich und auch songstrukturmäßig und was die gespielt haben.
Aber das ist ein geiles Ding. Also jetzt im Nachhinein. Heute, also ist eine meiner Lieblings-Cannibal-Platten.
Ich wollte auch sagen, ist mittlerweile eine meiner Lieblingsplatten.
Ja, deswegen.
Aber zu dem Zeitpunkt schwierig.
Ja.
Nils, wie findest du denn die Scheibe?
Ich habe da keine Meinung zu, echt. Also
ich habe die einmal in meinem Leben gehört.
Ich bin mal dran vorbeigelaufen.
Ja, sagen wir mal so. Also ich glaube, ich habe die tatsächlich nicht viel mehr gehört. Also ich muss da sagen, dass ich bei Cannibal eigentlich kein Album bei ist, wo ich sagen würde, boah, das gefällt mir nicht.
Ja? Okay.
Also da klingt immer so hart, aber ich würde sagen, nee, also ich kann mir das echt gut anhören, aber dir fällt natürlich schon direkt auf, dass sich das vom Sound, von den Platten, die vorher kamen, stark unterscheidet.
Ja.
Und da hast du natürlich recht. Du merkst aber auch, dass dieses Album trotz des Weggangs von Barnes soundtechnisch so einen Impuls gegeben hat und den du in Teilen später auch auf anderen Songs oder Alben wiederfindest halt. Ne?
Ich glaube, der ist auch neu. Ist er nicht zu dem Album der Rob Barrett dazu gekommen?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht.
Irgendwie, ich meine, da war dann der vorige Gitarrist, ich so auch Rob Rersey, irgendwie so, meine ich. Und der ist auch irgendwie auch voll. Ich glaube, das war das erste Album mit Rob Barrett und Jack Owen, also die Kombi, meine ich.
Weiß es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, der Owen war dabei zu der Zeit.
Ja, der war.
Ja, aber der zweite Gitarrist wüsste ich jetzt gerade.
Ah, da war der Rob Barrett, der hatte vorher Malevolent.
Volume Creation, ne?
Ja.
Ja, das kann sein.
Aber,
da waren mir...
Hier ist ein Tablet, guck doch mal nach.
Da waren zu viele Wechsel, als dass ich das jetzt auf der Kette kriegen würde, wann, bei welcher Platte welche waren.
Ich meine, das war die erste mit Rob Barrett. Ja, aber ist ja egal.
Kann sein. Ja, spielt aber auch keine Rolle.
Er spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber wie gesagt, die, Nachgang betrachtet die Platte, also auch vom, ich fand auch damals das Cover. Also du guckst dir die Scheibe an und denkst so, wo ist jetzt hier so dieses Kontroverse? Ne? Ja. Wo ist denn jetzt hier, wo ist Cannibal?
Wo wird mal wieder irgendwann aufgeschnitten und zur Seite gelegt?
Genau, richtig. Deswegen, ich habe keine Ahnung, gibt es da eigentlich nur eine oder unzensierte Version vom Cover oder so? Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Also da so weit ist meine...
ich glaube, dass so die komplett alle mittlerweile unzensiert Chris. Ich glaube, die haben bei, also man mag mich jetzt steinigen, aber ich meine, Metal Blade hat in den letzten Jahren alle wichtigen Alben oder alle Alben remastered rausgebracht mit Wendecover. Dass du halt das zensierte Cover vorne hattest und dann halt das Wendecover-Originalcover drin hattest, meine ich auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich, ich gucke gerade hier nach. The Bleeding war das erste Album von Cannibal Corpse, das als zensierte Version mit einem neutralen Cover ausgestattet wurde. Das neutrale Cover zeigt einen vergrößerten Bildausschnitt des ursprünglichen Covers. Im Innencover befindet sich das Original-Artwork, ein Mann, der aus einer Messe an organisch verbundene Zombies einer Masse. Genau,
an organisch verbundene. Das ist von 2009, das ist das
Remastered. Ja, genau. Aber das ist für mich so, ja.
Ja, das ist für mich so wieder so Nummer-Sicher-Zensur, ne?
Das ja, ist so, genau, also das Cover,
da,
ja klar.
Da gab es schon schlimmere.
Ja, durchaus, auf jeden Fall. Und ich gucke gerade, das war tatsächlich so, dass das erste Album mit Rob Barrett an der Gitarre. So. Hm. Okay. Guck mal. Ja.
Bevor ich dann gleich den Redestein mal abgebe, habe ich noch ein Album, da wo ich mich auch komplett raushalte.
Ui.
Megadeth, Euthanasia. Ach,
komm, ey, da wusste ich, da kommt, ey. A tout le monde, à tout les amis.
Das ist auch so schön. Weniger thrash-lastig, aber kommerziell sehr erfolgreich mit Hits wie A tout le monde.
Ja, je vous aime, c'est super parti. These are the last words I ever speak und so weiter. Keine Ahnung, warum kenne ich den Text auswendig?
Vielleicht weil doch. Du die Platte vielleicht auch ein paar Mal gehört hast.
Du wolltest sie dir wahrscheinlich schön hören.
Das kann durchaus sein. Aber die ist auch gar nicht so schlecht. Also der gehört jetzt nicht zur Kategorie Risk. Muss man auch ganz klar sagen. Ist jetzt kein schlechtes Megadeth-Album.
Ist halt irgendwo ein, ich will nicht sagen belangloses Album, aber es ist halt irgendwie auch einfach kein gutes Album.
Das ist, wenn du dir die Chronologie mal so durchhörst und wenn du dann, sag ich mal, diesen Step von der Rust in Peace zur Countdown und von der Countdown zu Euthanasia, ist das eigentlich so die logische Weiterentwicklung.
Ja, die man aber nicht wollte.
Also ich nicht, nein.
Ja.
Ich wollte das nicht.
Genau. Ich würde dir
wollte dazu, das nicht, Dave. So wollte ich das nicht.
So wollte ich das nicht.
Ja,
ist das nicht schön, dieses eine Video, hattest du das rumgeschickt, wo er im Interview gesagt hat, der will nicht so ein alter Sack mit Halbglatze, mit langen Haaren sein und heute siehst du den in Interviews und obendrauf ist ganz schön Pläte.
Was interessiert mich, mein Geschwätz von vorgestern?
Von 30 Jahren.
Genau.
Unfassbar. Naja.
Also ist bei mir jetzt kein favorisiertes Megadeth-Album. Also was man sagen muss, die Produktion klingt gut. Also ich finde so vom Klangbild her ist sie jetzt nicht mehr unbedingt aktuell, aber wenn man bedenkt, was vor allem die dann danach gemacht haben, soundtechnisch, also ist dieses Album schon sehr, sehr gut produziert. Also da ist sehr aufgeräumt. Von der Gitarrenarbeit her ist das auch ein sehr, sehr gutes Album. Also da darf man eigentlich gar nichts gegen sagen, von dem, wie die was spielt tatsächlich. Aber was das generelle Material halt eben angeht.
Ich fand die leider auch nicht wirklich gut. Die hat bei mir auch nicht viel stattgefunden, tatsächlich.
Ah, wie gesagt, bei mir jetzt auch nicht. Also das ist jetzt keine meiner Lieblingsalben.
Wem darf ich denn den Redestein jetzt mal
Ich würde mal in eine andere Richtung
schlagen. Los.
Wisst ihr, welche Bands 94 gegründet wurden?
Gegründet?
Ja.
94?
Ja.
Oh, warte mal. Ich hatte mir, glaube ich, was aufgeschrieben, glaube ich.
Weil da hatte ich nämlich ein paar gefunden und da war ich echt überrascht, wer 94 alles gestartet hat. Die wunderbaren Guano Apes.
What? Okay.
Ja, ist doch eine Superband, oder? Muss man noch?
Ja.
Also, ja.
Ne?
Nein, die habe ich auch nur Spaß mit da reingepackt.
Du kannst nicht Cross sagen, wenn du die nicht mindestens over sagst danach. Das ist.
Genau.
Ja, schön.
Was wir eben schon hatten: 6 Feet Under. Die haben sich natürlich nach der Bleeding, als der Barnes rausgegangen ist, haben die sich auch in dem Jahr...
Okay. Ach, echt?
Ja.
Krass.
Genau. Hammerfall haben sich 94 gegründet.
Stimmt. Die haben viel, lange, lange Jahre rumgerührt, bevor die ihr Debütalbum rausgebracht haben, tatsächlich.
Ja, anscheinend schon. Ja. Also hätte ich auch nicht gedacht. Hatebreed haben sich 94 gegründet.
Oh, das ist krass. Das ist krass.
Das ist krass, ne?
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee.
Zeitgleich mit Limp Bizkit.
Limp Bizkit
ja, haben sich 94 gegründet? 94 haben die sich gegründet.
Ja.
Krass, ne?
Ich, ist egal, gut.
Dann Lamb of God haben sich 94 gegründet, allerdings damals noch unter dem Namen Burn the Priest.
Das ist auch so in your face.
So. Wow.
Dann eine Band, von der ich weiß, Dennis, dass du die auch gerne magst, Muse, haben sich 94 gegründet.
Ach, echt?
Ja.
Okay.
Necrophagist haben sich 94 gegründet.
Das, ja, das wusste ich.
Nein.
Hast du aber nicht gesagt gerade.
Nee, das ist mir auch nicht eingefallen.
Ach so, wusste, aber du wusstest
sich,
das.
Ja, ich wusste das.
Nile haben sich 94 gegründet. Mhm. Nile.
Nile,
echt? Nile.
Okay.
Ja.
Ich dachte, die sich eher gegründet hätten.
Ja. Und dann unsere lieben feuerspeienden mit merkwürdigen Kostümen auf der Bühne.
Amon Rammstein.
Ganz genau.
Wie gesagt, Amon Amarth.
Ja, die machen das auch.
Remscheid hat sich auch noch gegründet, krass.
Remscheid hat sich auch 94 gegründet,
Rammstein.
Genau.
Sorry, ey.
Strapping Young Lad haben sich 94 gegründet.
Hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
System of a Down haben sich 94 gegründet.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee.
Und die unfassbaren Tenacious D haben sich 94 gegründet.
Echt? Ja. Da hätte ich später gedacht.
Hätte ich auch also waren ein paar, wo ich später gedacht hätte und waren auch ein paar dabei, wo ich gedacht hätte, oh, vielleicht auch schon ein paar Jahre eher.
Ja.
Aber das nur mal so als Mini-Exkurs und ich habe jetzt nicht alle genommen, aber das waren jetzt mal ein paar Bands, die ich mir aufgeschrieben hatte. Und ich hatte gedacht, bevor wir so richtig über unser Genre sprechen, hatte ich mir noch so ein bisschen allgemeine Hits aus 94 angeguckt.
Oh, hast du die Charts
durchgeschaut? La Industrie is easy.
Nee, ich habe zum Beispiel Cotton Eye Joe rausgesucht.
Cotton
Eye Joe.
Wie hieß die noch? Rednecks.
Rednecks, genau.
Ja, genau. Geile Band. Eine Beleidigung an
waren
alle
wir
Rednecks.
Da, waren wir da schon eigentlich krank. Komplett, waren wir schon eigentlich aus dem Eurodance wieder raus, mit Tour Unlimited und so weiter, ne?
Boah, ich glaube, wir waren noch mittendrin. Also ich glaube, ja, ich glaube, die kompletten 90er durch hattest du das noch. Okay. Das hat sich erst so Ende 90, Anfang 2000 dann, glaube ich, verändert.
Wie eine schlechte Angewohnheit.
Weil,
bist du ganz schlecht wieder los.
Weil Everybody von DJ Popo ist auch aus 94.
Oh, krass. Ja, okay.
Naja, also das ist ja auch seine Hochphase, glaube ich, gewesen. Aber was ich sehr schön fand in dem Jahr, Black Hole Sun von Soundgarden.
Yeah, okay. Ja, ich weiß, die Super Unknown kam raus.
Die Super Unknown kam raus und eins der, wie ich finde, krassesten. Erzählt man die eigentlich zu Grunge? Würde ich gar nicht so wirklich, aber die wurden da rein
ja,
sortiert.
Die wurden,
ne?
Ja, genau wie Alice in Chains.
Ja, aber hey, großartige
Platte.
Also
ich hätte die eher so in die Richtung auch so, wo ich so Faith No More reinpacken würde, irgendwie so ein bisschen eher reingepasst, oder?
Ja, aber wo packst du die rein?
So,
ja, genau, wir genau. Lassen dich mal jetzt hier eine halbe Stunde reden, wir kommen dann gleich wieder.
Wow, 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 wow.
Ansonsten auch ein großartiger Song von Bon Jovi, Always.
Oh, bitte!
Oh, what the fuck.
Ah.
Ja, komm, das ist schon ein schöner Song.
Und von Wickfield, Saturday Night. Habe ich
auch
gerade gesehen.
Das, ja. Und von Aerosmith, Crazy. Wobei ich da sagen muss, ich fand das Video wirklich cool damals.
Mit Alicia Silverstone?
Ich weiß nicht, aber die springt doch ganz am Ende da von so einer Brücke
Liv
runter
Taylor, oder
so.
Seine
ne?
Tochter war dabei und Alicia Silverstone, ja.
Also, das waren die beiden, die in diesem Cabrio da durchgeballert sind,
genau.
Ne?
Ja.
Ach, aber ey, die haben einfach krasse Hymnen geschrieben, die Jungs, ne?
Ja, muss man sagen, wenn die was rausgehauen haben, dann war das...
Das waren schon echt coole Dinger.
Ja, und ein, zwei Polizei kam auch auf.
Und ein Film, der nochmal, ich sag mal, durch ein Song, der durch Joko und Klaas und halt auch durch Star Trek wieder total reinkam, Sabotage von Beastie Boys kam 94 raus.
Ja, ja, die kam raus, die Platte. Ill Communication, ne?
Ja.
War das die Ill Communication? Weiß ich gerade nicht. Ja, kann sein.
Doch.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Platte ist.
Ja.
Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben... Zombie von Cranberries.
Oh.
Kam auch 94.
Einer von deren zwei großen Hits.
Ja, später keine Rolle. Aber das Ding, ja, du, das wurde in dem Jahr Kurs oder die zwei, drei Jahre, wurde das ja, da durchgedudelt ohne Ende. Ne?
Ja, da war die No Need to Argue, die Platte. Die kam
hier. Hieß die so?
Ja, ja, ja. Ja. Da waren richtig gute Songs drauf. Ey,
da sind ab. Ein paar gute Songs drauf, ja. Absolut. Auch, aber das war mal so, um so in einem eher allgemeineren Spektrum irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Und,
ganz wichtig, Tom Petty.
Tom Petty und ich habe noch was ganz Wichtiges.
Wildflowers.
Ja. Definitely Maybe kam 94 raus.
Ah, Oasis.
Ja. Das war die große Sternstunde von Oasis.
Ich mag ja eher die späteren Oasis, also nicht wegen der Musik, sondern einfach wegen der Cockney-Fresse von ihm, der einfach generell alles scheiße findet.
Ja, aber die Typen sind aber auch zu geil.
Boah,
ne?
Das sind so Kernassis, ne?
Ja, so richtig.
Oder aber wenn du dir überlegst, was die mit dem Album für einen Erfolg hatten.
Ja, ja, ja.
Ne, also das war ja so die Renaissance des Britpops, wenn du so willst.
Scheiße,
also,
die haben sich so gesund gebügelt mit dem Album.
Ey, unfassbar. Ja. Also nicht meine Mucke, aber auf jeden Fall allgegenwärtig gewesen. Ja. Ne? Du konntest dich dem ja nicht entziehen.
Und leider konnte jeder halbwegs zwei Akkorde spielende Typ dann irgendeinen Song auf der Gitarre dann am Lagerfeuer spielen. Kannst du nicht einen Song von Oasis?
Kannst du Wonderwall spielen? Genau. Wenn du Wonderwall spielen kannst, dann schmuse ich auch mit dir. Nee, lass mal.
Lass mal, dann spiele ich lieber.
Oh, wenn du den Song spielst, nehme ich auch deine Müll in den Mund.
Oh. 94.
Hat er nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt. Mach ich einen Piep drüber, ne, mach ich nicht.
Okay.
Johnny Cash, America Recordings.
Oh ja. Ja, okay. Schöne Serie auf jeden Fall.
Ja. Startschuss 26. April 94.
Ja, mag ich tatsächlich jedes Album von. Das ist. Genau.
So, und jetzt schmeiße ich was rein. Ich sage nur zwei Bands.
Aha.
The Offspring und Green Day.
Was ist das? War das Basket Case?
Basket Case kam.
Dookie kam 94 raus. Ja. Und die Smash?
Ja.
Mit, von, genau.
Wo Dings
mit Self-Esteem.
Ja, genau.
94.
Also deren Album sozusagen.
Genau.
Also war von beiden das Ding. Also American Idiot oder wie der Tease und so weiter war auch nicht schlecht.
Die haben in den 2000 nochmal richtig Platten verkauft. Ne?
Ja, Platten verkauft, ja. Aber so den Hit wie mit Basket Case finde ich, das ist schon...
Oder wie hieß
kommerziell nochmal, doch. Kommerziell waren die noch erfolgreicher.
Wollte ich gerade sagen, da war da hier...
hier When September Ends und so weiter.
Genau.
Du hast recht.
Das haben die auch verkauft wie Scheiße.
Ja, das war halt so kommerziell. Ja, du hast recht.
Ja, du hattest nicht nur, wie hieß er nochmal? When I Come Around war auch noch da drauf auf der Dookie, ne?
Ja, genau.
Die Nummer. Ja. Deswegen, also die Dookie, die kam im Februar raus und die von The Offspring, die Smash im April.
Mhm.
Ich hätte beide Platten jetzt irgendwie eigentlich nicht in das gleiche Jahr verortet, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch nicht so nah beieinander liegend irgendwie gefühlt.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Alben von 92 und 96 im gleichen Jahr waren und bei anderen Dingern habe ich
vielleicht
so das Gefühl, die hätten im gleichen Jahr sein müssen und sind dann ein paar Jahre auseinander.
Vielleicht liegt das doch einfach daran, dass wir auch viele Platten mal, also nicht alle Platten immer zu VÖ gehört haben. Weißt du, was ich meine? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich halt manche
auch
zu VÖ.
Aber das die ganze Zeit, da schwimmt bei mir auch so von den Sachen, dass ich das nicht mehr so klar, ne, also dass ich nicht mehr genau sagen kann, genau da in dem Urlaub habe ich die Platte gehört und das war genau in dem Jahr oder so. Ne? Also sind ganz viele Platten, die ich irgendwo da in die Ecke werfe und nicht sagen kann, wann genau.
Ja, aber wie fandet ihr das denn damals? Wie habt ihr das wahrgenommen? Hier Green Day und The Offspring, war dann so ein bisschen, meine Nase geht immer weiter zu, ich merke das gerade.
Sören Snier. Bert Raccoon.
Das war, glaube ich, auch ein 90er, ne? meine Erinnerung, um einmal kurz vorwegzunehmen, ich war 94 auch ein Riesenfan oder bin das immer noch von Bands oder von wie NoFX zum Beispiel, die in dem Jahr Punk in Drublic rausgebracht haben, 94. Ja. Und dann auf NoFX
habe ich nie so viel gehört, tatsächlich.
Ja, du oder Lagwagon. Die Trashed, die kamen auch raus, 94. Also du hattest auf der einen Seite, ich sag mal, diesen etwas unkommerzielleren Skatepunk-Gedöns und auf einmal kam Green Day mit der Dookie oder wie gesagt hier The Offspring mit der Smash. Also also ich habe das damals als sehr unangenehm tatsächlich.
Unangenehm ist auch wirklich geil.
Das war so ein bisschen peinlich. Wobei ich ja sagen muss, wenn ich mir heute die Dookie anhöre, ja, ich finde den Schlagzeugsound von diesem Album, ja, die Snare, die ist so geil.
Ja.
Und ich finde auch, was dieser Drummer da gemacht hat an Fills und den Groove, den er da hatte, ey, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil.
Ich habe eine sehr geile Story dazu, da weiß ich noch, da waren wir auf irgendeinem Geburtstag und keine Ahnung, wie Klasse war ich da? Ich bin 13. In welcher Klasse bist du da? Mit 6 eingeschult.
Also zwei hinterher im Sinn.
So siebte, sechste, siebte.
Wann du geboren wurdest, ne?
Ist egal. Also auf jeden Fall irgendwas in dem Bereich. Und da weiß ich noch, ich auf irgendeiner Geburtstagsparty war, was auch offiziell natürlich kein Kindergeburtstag mehr war. Und ich zu dem Zeitpunkt halt auch dann die Smash richtig geil fand. Ne?
Da warst du alle von den Peinlichen.
Pass auf, und dann kam ein Kumpel von mir an und war so, Nils, auch so geil, genauso alt wie ich, weißt du, 13 Jahre alt, Nils, das hören nur Kinder. Und gib mir eine CD, die hat mir mein großer Bruder gegeben. Und heute wird man sagen, und das ist der heiße Scheiß, mein Freund. Das nimmst du mal mit, hörst dir zu Hause an. Dann weißt du, wo der Frosch die Locken hat, so nach dem Motto. Also das klang natürlich alles lange nicht so cool, was er mir gesagt hat. Ne? Und dann habe ich diese CD mit nach Hause genommen. Und habe sie aufgemacht, habe sie reingepackt in meinen CD-Player und dachte nur so.
In den Knight Rider CD-Player?
Genau. Fu, 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 fu. Und habe dann diese CD angemacht und dachte nur so, what the fuck, was passiert hier gerade? Und die hat mich richtig weggehauen. Und deshalb finde ich es halt immer sehr schade, dass ich mir diese Band live heutzutage nicht mehr angucken kann, weil ich sie viel zu oft gesehen habe. Aber diese Platte ist deshalb bis heute immer noch so tief in meinem Herzen. Und zwar war das die Set It Off von Madball.
Ja. Ach jo, ja, stimmt. Die kam aus im 94.
Genau,
ne?
Ist auch 94.
Ja, genau. Ja, ja, krass.
Und ohne Scheiß. Und das war so, also ich habe dann jahrelang nichts mit Hardcore zu tun gehabt. Ne? Aber diese Platte, das fand ich auch so geil. Nils, das hören Kinder. Hör dir das an. Das ist für Männer. Ne? So nach dem Motto, ne?
Ist auch, ja, ja, ja.
Und
war ein anderer Härtegrad.
Im Vergleich dazu, das hat halt auch dicke Eier. Ne? Ne? Also das hat dicke Eier, Bizeps, ja, weißt du? Das war schon richtig geil. Und deshalb erinnere ich mich immer wieder an diese Story, wo ich auf diesem Kindergeburtstag so, ja, ist total geil hier, Offspring und so. Ne? Nee, nimm mal das hier. Nee. Genau, so ein 13-jähriger, pickeliger Typ, weißt du so.
Ja. Hör hier nicht dann Smash, Alter. Hör mal hier da die harten Jungs.
Genau.
Wo wir gerade bei den harten Jungs waren oder sind, Biohazard.
Ja.
State of the World Address.
Ja, nicht unbedingt meine Lieblingsplatte von denen, muss ich sagen.
Nee, meine auch nicht.
Also vor allem, ja, weiß ich nicht. Also die hat da bei mir nicht stattgefunden, tatsächlich. Die fand ich
bei mir auch null.
Okay, also bei mir hat die da zeitweise stattgefunden, als sie rauskam. Also das war eine Platte, die ich dann auch wirklich zwanghaft versucht habe, die schön zu hören und gut zu hören.
Hast du geschafft?
Ja, kurzzeitig, glaube ich. Also ich glaube, ich habe es kurzzeitig.
Bis da wieder was Besseres kam, so nach dem Motto.
Ja, genau. Ja. Genau. Deswegen, also ist bei mir nicht viel hängen geblieben. Also ich fand die von der Attitüde ziemlich gut, die hatten damals. Da waren ein paar wirklich gute Songs, auch von den Lyrics her gesehen. Eigentlich glaube ich, ich weiß das auch nicht mehr. Also damals war hier Black and White and Red All Over und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Songs da hießen. Waren ein paar ganz gute Sachen dann dabei.
Also, Biohazard haben auf jeden Fall mal was anderes gemacht. Ne? Das war halt spannend. Das war ja da fing ja auch diese ganzen Crossover-Sachen an. In dem Jahr kamen hier in Deutschland zum Beispiel mit H-Blocks und Mega 4 auch zwei Sachen auf den Markt.
Time to Move kam, ne?
Boah,
die
Time to Move.
Gekotzt.
Ja, aber die hat halt stattgefunden. Ne? Das war halt einfach, ich weiß noch, das war irgendwie Skifreizeit oder so.
Es war beschämend.
Nee, ich fand's
sowohl nicht dich auf Skiern zu sehen.
Ich bin Snowboard gefahren. Ich glaube, ich bin da noch Ski gefahren. Ich bin später Snowboard gefahren.
So auch so Ballonseiden.
Overall.
So Monzi.
Ja, genau. Boah, super.
Aber mit dem Reißverschluss komplett.
Genau. Von Bogner.
Genau.
In Farbe Fleischwurst.
Oder Leberwurst.
Genau, aber dann auch so ein bisschen behaart außen.
Genau, und er sah auch so ein bisschen aus wie im eigenen genau, Darm.
Richtig. Ja. Genau, richtig. So mit so einem Absatz in Hornhaut.
Schmalz Metallic. So, ja, gut.
Aber ich muss sagen, ich fand beide Platten damals irgendwie spannend. weil es halt anders war. Ich fand sowohl die, die Time to Move, irgendwie hatte die was. Fand, ne, so im Nachgang, ja, muss ich halt sagen,
nichts Wirksames,
Katastrophe,
ne?
Aber das war schon irgendwie, man hat die damals auf der Skifreizeit gehört. Das sind noch so Sachen, ja, gut, die ich so im Kopf dazu habe. Ne? Weil das war dann mal Musik, die meiner Musik ähnelte und trotzdem in der Allgemeinheit gehört werden konnte. Das war Musik, wo du mal auf einer Party Musik gehört hast, die zumindest mal härtere Riffs hatten, wo du mal das Gefühl hattest, da wird nicht direkt gesagt, oh, mach das aus.
Ne? Hey, war DJ, keine... spiel bei Rising High.
Oder war das halt... Ich weiß gar nicht, ob das auf der Platte mit drauf war, war das?
Ich weiß das nicht.
Aber auch die Mega 4, ne? Hier, Fantastischen 4 mit Megalomaniacs.
Die fand ich damals ganz cool.
So schlecht gealtert, aber damals geil.
Damals fand ich das schon wirklich abgefahren. Und nochmal, ich fand's halt cool. Du bist immer, wenn du irgendwo gewesen bist, hast du nur auf allen Partys lief immer nur Mucke, mit der du nichts. Ist mit drauf, ne?
Ja, guck mal. Ja.
Da lief immer Mucke, mit der man selber nichts anfangen konnte. Da war immer nur irgendwo halt Chartzeug und sonst was, ne? Und dann hast du ein bisschen Grunge mit drin gehabt, da warst du ja schon mal happy, dass du zumindest irgendwas hattest, was du hören konntest. Und als dann solche Sachen ein bisschen kommerzfähiger wurden, warst du zumindest mal happy, dass da Klamotten bei waren, wo mal verzerrte Gitarren mit bei waren.
Ja.
Also unter dem Aspekt fand ich das halt gut, weil das war halt genau die Zeit, wo halt alle möglichen Partys waren. Wo du immer auf irgendwelchen Partys warst.
Under Pressure, die kam ja später von Such a Search.
Die kam 95 raus, genau. Weil die haben da gegen den Strom in zwei Varianten 93 und 95 auf der Platte. Ah, okay. Das weiß ich noch, weil der Text da irgendwie unterschiedlich war. Die haben den nochmal für die Platte angepasst, den Text.
Das mag sein, keine Ahnung. Beides, alles ist komplett an mir vorbeigegangen. Such a Search.
Ja, also wie gesagt, für mich war halt gerade in der Phase des Lebens, man war halt, gab es damals hier S-Partys und die ganzen anderen Zappelbunker-Partys und was das alles war. Und da warst du halt froh, wenn da halt mal Mucke lief, mit der man zumindest was anfangen konnte. Und insofern fand ich die als Door-Opener, damit du halt mal auf den Partys nicht nur irgendwie Partymucke hören kannst, sondern halt auch mal was dir zumindest ein bisschen gefällt. Klar, wenn du da jetzt mit der Butchered at Birth ankamst, haben die den Vogel gezeigt und haben gesagt, so was kannst du hier nicht spielen.
Partymucke, Alter.
So, nicht so eine Hottentottenmusik.
Was ist denn hier wieder los? Sag mal.
Ja, aber das war
das
ja
etwa Stromgitarren?
Ja, aber das war ja der Anfang, sodass du später halt auch in den Discos diese ganzen Alternative-Abende hattest.
Mhm.
Ohne das Ganze an Mucke, was da gekommen ist, mit so Bands wie Green Day, mit so Bands wie Soundgarden, mit solchen Bands wie H-Blocks, mit solchen Bands wie Mega 4 oder sonst was, wäre dieses ganze Alternative-Rockzeug in den Discos nicht gewesen.
Ja, gut, ey, so jetzt bin ich auch ein bisschen dankbar. Verdammt nochmal, jetzt hast du mir ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ich hasse die trotzdem.
Ja, das ist ja auch dein gutes Recht. Das ist
ideal,
finde ich. Und das ist auch richtig so.
Ich konnte das Cover von dieser H-Blocks, da war da mit diesem blöden Hai drauf, oder was?
Das war dieses Blaue mit diesem komischen
Hai. Also ich weiß nicht, ob der Hai blöd war, aber...
Doch.
Hein blöd.
Also ganz ehrlich, wenn sich ein Hai für ein H-Blocks-Cover ablichten lässt...
Der kann nur doof sein.
Der kann nur doof sein. Ne?
Oder der ist halt beim Cast zu Sharknado rausgeflogen.
Ja, genau. Das so...
Also tatsächlich ist das so, wo ich mich am meisten dran erinnere, bei den H-Blocks an dieses Cover.
Und Rising High, war das nicht dieses Video, wo die da in so einer Stadt als Godzilla und sonst was gegeneinander...
Das war wiederum witzig.
Das war doch ziemlich lustig,
oder? Ja, weiß ich gar nicht mehr.
Wo die so irgendwie größer werden und dann auf einmal sich gegenseitig irgendwie durch so eine Pappmaché-Stadt werfen.
Genau.
Schauen wir uns nachher mal an, im Anschluss.
Auf jeden Fall. Und du wirst lachen und wirst dir denken, ach, ist das geil.
Also gar nicht so schlecht, ne?
Ja.
Okay. Ja, gut.
Und auf einmal wird er zum H-Blocks-Hörer.
Ja, auf einmal! Eine Sache hätte ich noch. Amorphis.
Die Tales, ne?
Tales from the Thousand Lakes.
Oh, sorry, aber das sind ja einfach... Also, erstmal sind da halt echt Disco-Knaller drauf, ne? Also, das ist einfach... Was soll ich sagen, ey? Das Album ist halt einfach schön. Also,
ja.
Und Haken dran.
Und ich mag auch einfach das Enhanced Booklet, wo dann auch die Coverversion von Doors noch drauf war.
Jo.
Und das war auch eine mega witzige, coole Version davon halt. Also.
Ja, hast du kaum erkannt.
Ja, so nur durchs Keyboard halt, ne?
Ja, ja.
Das war der einzige, ne? Genau. Aber sonst, das ist einfach.
Ein absoluter Door-Opener.
Auch krasse Steigerung zum, also, oder, nee, Veränderung auch zum Debüt, ne?
Ja,
also,
ja.
Also, das, also auch von vom spielerischen her, kompositorisch, vom Keyboard und,
einfach sehr mutig und einfach auch ein tolles Album.
Ja.
Aber hat bei mir tatsächlich erst später gezündet.
Okay.
Okay.
Also in der Phase habe ich.
Also bei mir auch, weil.
Ja, also
ich hatte niemanden, der mir sowas hat zugeben
konnte. Ich habe Amorphis, also der Pritze hat halt viel Amorphis gehört und auch so Hammerfall und Blind Guardian und weiß nicht, ne? Also so Metal halt, was der gehört hat. Und bei Amorphis war es tatsächlich bei mir so, dass ich die lange Zeit vor mir hergeschoben habe und so immer mal wieder reingehört habe, aber die mich irgendwie nicht mitgenommen haben. Und das hat er später bei mir gezündet. Also da würde ich eher sagen, dass ich so Ende der 90er Jahre habe ich dann halt so alle Sachen rückwirkend gehört. In der Phase konnte ich nicht so viel mit denen anfangen, aber heute würde ich sagen, es hat eine der geilsten Platten von denen.
Ja, so, vollkommen.
Wenn nicht die.
Und das Schlimme ist halt, oder das Schlimme, das Positive daran ist ja auch, dass das in keinster Weise ein anderes Album von denen schlechter macht. Weil dann ist halt ein outstanding Product.
Ja, total. Ja?
Also, und die ist auch soundmäßig so weit weg von den heutigen Sachen, dass das in keinster Weise sich kannibalisiert oder so, ne?
Also das. Ja, ach, das sowieso nicht, finde ich. Also, die haben halt einfach großartige Sachen gemacht, aber das ist für mich so die Platte. Das ist so die Platte, die Amorphis ausmacht.
Wenn dir jemand sagt, Amorphis ist das die erste Platte, die in den Kopf reinkommt.
Absolut, ja, absolut. Aber ich habe mal eine Frage an dich.
Ja, ja, gerne, gerne.
Blash Pimmy Made Flash.
Cryptopsy.
Ja.
Die
kam 94, ja, da kam einiges. Also ich hatte da auch während meiner Recherche. Bin ich natürlich über die Cryptopsy.
Ich bin der Pepe, das stinkt dir, ich liebe dich.
Manils, gleich pack ich dir vorne an die Busen.
Meine Fachkompetenz heißt Busen.
Busen. Genau. Und Stefan probiert es gerade bei sich selber aus. Ja, wunderbar. Ist ein Meilenstein für TechDeath.
Absolut.
Die haben
absolut
zu dem Zeitpunkt etwas gemacht. Ist ja auch so typisch Kanadier gewesen zu dem Zeitpunkt. Da hättest du ja nie mit gerechnet.
Wie heißt der Song nochmal? Phobophile? Phobophile. Das war ja so das Ding, was dann alle so gefeiert haben.
Mag sein.
Unfassbar,
Weiß ich nicht. Also da ist ein Album.
Die hat mich komplett weggemäht.
Ja, mich auch. Von vorne bis hinten. Das Ding, ich hab's nicht verstanden. So, nee. Du hast dann, wie gesagt, Contra, Incantation kam, glaube ich, ein zweites oder drittes Album raus. Du hattest halt Cannibal.
Aber die auf einmal sowas Lahmes gemacht haben. Und dann hast du die alles zerschmettert haben, ne?
Genau. So, wo du gedacht hast, was ist mit denen nicht in Ordnung? Also für mich war tatsächlich so dieser Gesang von Lord Warm plus halt eben den Drumming dann dabei und dieser unglaublichen Gitarren- und Bassarbeit, hat mein Hirn vollkommen zerstört damals. Also konnte ich überhaupt nicht einsortieren, weil es so anders war. Und ich glaube, hätten die damals diese Platte nicht gemacht, genauso wie die Whispering danach oder halt eben auch, was ich, Gorgatz und wie sie alle heißen.
Ja,
ich glaube, dann hättest du heute diesen Tech-Devs nicht.
Ich würde auch sagen, dass die mit Begründer des Tech Death auf jeden Fall sind.
Ja, die haben einen ganz anderen Aspekt noch mit reingebracht.
Weil die haben da diese jazzigen Elemente und gerade diese staccato abgestoppten harten Riffs, die dann diese harten Breaks haben mit harten Übergängen, aber auf so einem technisch hohen Niveau, in so einer Geschwindigkeit. Ich weiß noch, damals waren die Noise Gates noch nicht so gut wie heute. Und ich habe die live spielen sehen und die haben immer mit Volumenpedalen gespielt.
Ah, okay.
Damit
das heißt, die haben sich manuell
Die mussten einfach, weil du in der Geschwindigkeit nicht durch Zuhalten das Signal so leise bekommst, dass halt der Ton weg ist.
Also musstest du manuell nachhelfen mit dem Fuß sozusagen.
Und genau, und ich habe die live gesehen und habe mich gefragt, was haben die da für Effektpedale und bin dann mal vorne zur Bühne gegangen und habe geguckt und die hatten alle Volumenpedale da stehen, weil die nur mit den Volumenpedalen überhaupt geschafft haben, in dieser Geschwindigkeit die Sachen so tot zuzulegen vom Sound. Hat das bei anderen noch nicht gesehen in so einer Form. Ne? Und wie gesagt, Noise Gates waren zu der Zeit noch nicht so, wie das heute der Fall ist. Also kannst du nicht miteinander vergleichen von der Technik her.
Nee, überhaupt nicht. Eine Sache für dich.
Ja.
Boats Roar.
Ja, dann wäre die nächste gewesen, die ich in den Raum geworfen hätte. For Victory. Großartig. Ja, meine ersten Erfahrungen mit Boats Roar haben mich ja im Prinzip auch dann dem Death Metal so nahe gebracht. Und seitdem war halt alles, was die produziert haben, wurde halt einfach aufgesogen wie sonst irgendwas. Und ja. For Victory. Also ganz ehrlich, für mich gibt's bei Boats Roar, und das ist vielleicht auch Fanboy-Denken, aber für mich gibt's kein schlechtes Album von Boats Roar.
Nein, nein, gar nicht.
Und die For Victory ist natürlich ein geiles Groove-Monster, ne?
Ey, die.
So, für mich zeigt das tatsächlich auch so die Vielfalt auf. Also wenn man sich die 1994er Death Metal-Alben anguckt, da hast du zum Beispiel gesagt Incantation.
Ja.
Düster, hart, total sumpfig.
Auch brutal.
Brutal.
Ja, ja, ja.
Brutal hart. Boats Roar. Dieses
wir rollen alles, ohne Ende, ja.
Cannibal, die angefangen haben, sich zu verändern. Cryptopsy, die was rausgeknallt haben. Du hast so viele wirklich richtig gute Death-Metal-Alben, die 94 rauskamen, aber die so in Gänze auch verschieden waren. Obituary.
Ich wollte gerade sagen.
In Flames, ne? Die in Flames.
In Flames, die Lunar Strain. Strain. Ja, ja, genau. Ja,
gut, also, aber die zähle ich nicht zu Death
Metal. At the Gates.
Soulless von Grave.
Aber die World Demise ist halt, ne, von Boats Roar, von Obituary, als sie rausgekommen ist, auch in dem Jahr.
Ja.
Hast du halt auch nochmal so ein.
Edge of Sanity.
Putatory Afterglow.
Ja.
Genau, stimmt.
Absolut. Ja. Ey, du hast da wirklich eine unglaubliche Bandbreite gehabt.
Danzig? Also, das war tatsächlich Ranzig. Das erste Album, wo ich sagen muss, da verlässt es mich. Also, die ersten drei Alben von Danzig lasse ich nicht drauf kommen.
Ja, die sind wirklich großartig.
Und bei der vier, muss ich sagen, da wurde dann so langsam so, ne? Genau.
Da hätte ich noch eine Sache für dich, Nils.
Mhm.
Enslaved.
Welche?
Rost.
Genau, weil es ja das zweite Album, die haben jetzt zwei Alben in einem Jahr rausgebracht.
Genau.
Beim ersten Album, bei der, wie heißt die, Viking Legre?
Kann ich gar nicht aussprechen.
Ne? Genau. Sind richtig gute Songs drauf, Melodieführung mega geil. Und dann kam die Frost, die komplett das Gegenteil von dem ersten Album war. Die war. Also,
wie der Name schon sagt.
Genau. Also erstmal ist das
kühl.
Ist das tatsächlich.
Alter, das Ding ist so, so
eisekalt. Ne?
Genau. Aber auch so knüppelhart.
Das Album, da kriegst du Gänsehaut, wenn du die anmachst.
Ist so. Das Album ist bis heute eins meiner Forever Top 5 Alben.
Ja, ja.
Forever. Und ich kriege heute noch eine Gänsehaut bei dem Übergang vom Intro in den ersten Song.
Großartigst.
Das war gleich nochmal reinhören.
Machen wir mal.
Und
die musst du laut hören und die ballert wie die Scheiße, aber halt völlig anders als ein Death Metal Album und die ist so scheiße schnell. Die ist so scheiße schnell. Und dann in so Songs wie Wotan und so weiter, wo der dann nochmal einen oben drauf setzt und nochmal schneller wird. Und ist ja leider auch das letzte Album mit dem Trim gewesen ist, der ist dann zu Emperor gegangen als Schlagzeuger.
Im Übrigen auch.
Die Nightside Eclipse kam in diesem Jahr. Auf ein Top 5 Album meiner Ever-Platten. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber die Frost, da ist tatsächlich No Filler drauf.
Ja, die ist von vorne bis hinten einfach nur.
Würdest du echt sagen, No Filler?
No fucking Filler.
Das sind tatsächlich. Also
und da selbst dieser Folklore-Song, der dazwischen der ist drin ist.
Der ist erst geil.
Der ist in der Mitte des Albums der perfekte Moment, um einmal der alles passt. So. Ey, das ist ein perfektes.
Ich habe sie so lange nicht mehr gehört. Ich könnte es nicht sagen. Ja. Ist ja auch nicht so hundertprozentig mein Genre, aber ich weiß, dass die damals wirklich böse war, als die rauskam.
Also, ja, die ist richtig, die ist auch so. Ja, die ist einfach nur klirrend kalt.
Ja. Ja.
Das ist einfach nur, das ist ein.
Der Gesang ist so kehlig das ist einfach nur so keifig und das ist eigentlich ist das so eine richtige Blaupause, wie Black Metal klingen kann.
Ja,
ne, nicht
tatsächlich
muss,
eine der kann. Möglichkeiten.
Genau.
Eine der Möglichkeiten.
Und lass uns Fall. Da doch, sind wir eigentlich ganz, ganz gut, lass uns da doch mal kurz bleiben. Da sind mehrere Alben in dem Genre halt gekommen.
Oh ja. So.
Und natürlich gehört auch ganz klar dann dazu die Nightside Eclipse. Die in meiner Meinung nach, also ich bin heutzutage noch ein bisschen mehr Fan von der Anthems.
Heute ja.
Vom Gänsehaut-Moment ist die Night Side Eclipse.
Das waren Blagen, Alter.
Das waren Blagen. Ja. Und das ist so primitiv teilweise. Es sind ein paar richtig gut verwurstete Sodom-Riffs drin.
Die passen wie der Arsch auf den Eimer.
Ne? Und also so Early Sodom-Riffs und die passen da so gut rein. Und ja. Das ist halt so richtig, also das ist Atmosphäre pur. Besonders ohne auch eben, die Songs, die halt auch vom Demo übernommen haben in die Nightside. So I Am Black Wizards und sowas.
Ja, ja.
Das Intro ist übrigens dann dieses Riff von Sodom. Ne?
Ja, ja, ja.
Dann hast du natürlich aber auch dann die Transylvanian Hunger kam.
Ich wollte gerade sagen, also da war auch.
Genau, also, ich mag ja eigentlich die Under a Funeral Moon lieber.
Echt?
Ja, tatsächlich. Okay. Aber da muss man sagen, was so rohe, kalte Musik angeht, ist die Transylvanian Hunger so das die Blaupause.
Ja, mit.
Die ist, das ist
ja, ja.
Ne,
die ist asozial.
Genau,
die ist, aufs Mark.
Die ist einfach punkig, asozial, roh.
Das liebe ich an der Scheibe total.
Ja, genau.
Die hat immer nur diese Fuck-off-Attitüde.
Ja. Extrem total. Starkes Album in dem Jahr. Dann die Shadow Throne von Satyricon.
Ja, richtig.
Geht leider immer ein bisschen unter, das ist das zweite Album. Und finde ich aber nach heutigem Hören finde ich die auch immer noch sehr, sehr gut.
Boah, die ist bei mir, hat die, warum auch immer, nie einen großen Stellenwert.
Hör dir mal das Remaster an. Das kam vor 2-3 Jahren oder so, das hat der Platte echt gut getan, auf jeden Fall.
Kam in dem Jahr nicht auch Gorgoroth?
Die Pentagram kam da, glaube ich, raus. Ja. Lass mich mal kurz gucken.
Oder?
Ja, die Pentagram, ja, genau. Genauso wie die Opus Nocturne von Marduk.
Und? Mayhem?
Bin ich zwiespältig. Also ja, die Demisteris Dum Satanas kam raus. Das muss man sagen, ist, glaube ich, für viele Leute eines der wichtigsten Alben im Black Metal.
Ja.
Ist aber, glaube ich, eher aus der Legendenbildung das Wichtigste.
Natürlich.
Also die Story ist natürlich sexy. Ne?
100-mal erzählt, 1000-mal schon gesehen, Filme drüber gedreht.
Genau, richtig. Und ich mag tatsächlich den Gesang auf der Platte gar nicht vom Attila. Gefällt mir gar nicht da drauf.
Nee.
Der Gitarrensound ist perfekt.
Ja.
Kann nichts sagen. Also der Gitarrensound auf der Mysteries Dom Satanas ist Perfektion.
Ja, nur leider war er danach auch nicht mehr.
Nee.
Weil er war nicht mehr da.
Er war nicht mehr da. Und der Bass war leider nicht gut genug, dass man das...
Ja, gut.
Da kam allerdings dann natürlich auch die Fizz Lizard Taos von das B..
Genau.
Bosum. Ne?
Genau.
Was leider halt auch bis heute einfach ein...
Komm, weiter.
Das Thema ist ein geiles, aber lassen wir das. Pure Holocaust.
Stimmt. Ja,
mag ich
ja.
Auch richtig. Ist auch richtig gut gealtert bis heute.
Ja, finde ich auch.
Richtig gut gealtert. Und die Summerland kam von Dissection.
Ja? Mhm. Kam die 94?
Die müsste 94 gewesen sein. Ja, tatsächlich. Ja.
Die hätte ich jetzt so ein Jahr später vorbei... Ja, doch, hast recht, okay. Ja.
Und da waren so viele Sachen, die ja auch dann in der zweiten Reihe gekommen sind. Ich glaube, von Gehenna, die Spell One kam da. Im Black Metal kam da unfassbar viel. Wobei da auch diese ganze Kontroverse mit den Kirchenverbrennungen hochgekocht sind. Das war ja auch so diese absolute... Diese Kontroversen halt, ne?
Ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, zu wie vielen Jahren ist der, wie kehren das? Ich glaube, warte mal, hatte ich aufgeschrieben. Ja, also, das ist halt ist auch mal eben mal zu 21 Jahren Haft verknackt worden. Ne?
Ja, ja.
Das ist krass, ey.
Was auch noch 94 kam, was ja dem Black Metal ja auch zugeschrieben wird, Samael.
Oh ja, genau. Die Opposites, wie hieß die?
The Ceremony.
Ja, genau. Ist das das Album, wo Baphomet drauf war? Nee, das war später, glaube ich.
Das war nie so ganz meine Band. Also ich habe die Ceremony irgendwie damals, hab mir die gekauft, mehrfach gehört, aber irgendwie, weiß ich nicht. Da, warum auch immer... Die wird total gefeiert von vielen, aber mich hat sie nie so ganz abgeholt.
Stimmt,
Stefan guckt das gerade so. Wilson Sommer.
Oh, die Somi Finlandia.
Ja, Sommer kenne ich schon. Aber.
Ja, ja, aber das war so, die haben so ein
bisschen. Also ich sag mal, die letzten 5 Minuten habe ich mich mal aus dem Gespräch rausgezogen.
Ja, da soll man dich wieder reinholen.
Nö, auch mach den mal.
Hol dich rein mit der Somo Finland Perkele von dem Peltner Serin.
Nein, wir holen dich wieder.
Gesundheit?
Fourth Dimension Hypocrisy?
Yes, das hätte ich jetzt reingeschmissen.
Ja, nö.
Oh, komm, ey.
Nein, schon, aber ich habe Hypocrisy erst später gehört. In der Zeit habe ich die nicht gehört, tatsächlich.
Hat man jetzt schon mal über die Burn My Eyes von Machine gesprochen? Haben
wir
nicht.
Nein, das Ding müssen wir zum Schluss.
Achso, okay.
Das ist so der, damit würde ich tatsächlich hier die Kiste beenden nachher.
Okay.
Damit möchtest du die Kiste beenden?
Stimmt. Nee,
die Deckel drauf machen. Ich nicht so viel gehört in der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das da schon gehört habt oder.
Ja, nur, total. Nur wahrscheinlich ja, total, schon. Ja, ja.
Ja, ich habe es erst später wahrgenommen, tatsächlich.
Eure Meinung zu Nailbomb?
2 gute Songs und dann wurde es dünn.
Okay.
Ja.
War dann auch mehr so ein
Side-Projekt, ne?
War ja, von so ein Alex, fancy, nimmt man mit, weil da spielen die und die mit, so nach dem Motto.
Ja, genau. Max Cavalera und wie ist der andere? Alex Bums von.
Weiß ich nicht.
Wie hießen die? Irgendwas mit Tunnel? Fatsch, Tunnel, ne? Oder irgendwie.
Weiß ich nicht.
Da war, ich glaube, da waren aber zwei.
Aber Korn zwei, haben auch eine Platte rausgebracht.
Ja, das Debüt. Ja,
das war ihr Debüt. Korn.
Und somit halt wohl der Startschuss des New Metal sozusagen.
Ja, und nochmal einmal kurz eben den Schritt zurück zu Hypocrisy.
Ja.
Als die damals rauskam, da war ich auch maßlos enttäuscht.
Okay.
Ja, weil du hast vorher halt Penetralia, Obsculum, Obscenum und so weiter. Und dann auf einmal kommt die Forster Menschen und die fangen dann an mit Melodien
Keyboards,
und ja, so drücken, Atmosphäre schaffen. Hat mich damals ein bisschen abgeschreckt. Im Nachgang ist es tatsächlich nicht das stärkste Album von denen, aber die haben damit, glaube ich, einfach eine andere Ära in der Band eingeleitet.
Ja, und die haben ihren Signature-Sound gefunden damit. Also, oder begonnen halt zu spielen. Ja,
genau, die haben damit angefangen. Also, war schon echt, also im Nachgang betrachtet auf jeden Fall. Aber nur mal so kurz noch reingeworfen.
Genrewechsel. Nein, in Schnells. Downward Spiral.
Aber ja, schon mal drüber gesprochen. Über die
Seid Platte. Ihr raus? Echt?
Ja, haben wir doch schon drüber gesprochen. Über die Platte.
Mit dem Pedder, ne? Mit dem Pedder, ja, stimmt, genau.
Viele Grüße.
Ja. Viele Grüße an der Stelle. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Habe ich ja schon mal gesagt, dass so dieses elektronische, das Pulsierende da, das triggert mich.
Wir haben ein Album vergessen. Ein deutsches Album haben wir völlig vergessen.
Sodom.
Ich lese es gerade. Ja,
Get What You Deserve.
Ist ja auch aus dem Jahr.
Ja.
Okay,
ja,
können wir gleich drüber sprechen. Wir haben natürlich die Umf. Die Sperm vergessen.
Was?
Okay.
Kenn ich nicht.
Lass mal das.
Wer?
Prong, The Cleansing.
Ja, richtig. Prong war da. Ein Album, was mich damals auch anfänglich ein bisschen irritiert hat. Corrosion of Conformity. Die Deliverance. Vorher.
Ich nie gehört.
Jetzt auch gar nicht auf dem Schirm.
Ehrlich nicht?
Nee.
Let me Jesus to Klima Woods. Ey, großartiges Album. Aber damals, als sie rauskam, habe ich nur gedacht, so, was ist mit denen nicht in Ordnung? Weil ihr vorher so hardcore-punkig, assi. Ja,
also,
und dann auf einmal Peppa Keen.
Ja, sagt mir aber tatsächlich auch nichts.
Wenn du dann natürlich jetzt hier auch wieder bei so Sachen, so punkigen Sachen, die auch relativ bekannt waren, kam auch die Therapy, Trouble Gum, kam da auch.
Boah, mich
interessiert das. Ist das die mit dem You Get Knocked Down?
Ja, ich meine, die ist auch nie mein Sound gewesen. Oh!
Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Tiamat?
Ja, genau, ja, genau.
Ja, die Wild Honey, Alter.
Genau, richtig. Die Wild Honey. Krass.
Ja. Drogen! Also, mehr kannst du dazu nicht mehr sagen.
Und die Greatest ist von Whitesnake. Aber bleiben wir erstmal
wow,
bei.
Wow, also Wild Honey, boah, bis heute, das ist mein Lieblingsalbum, ich weiß.
Meinst nicht, aber das Witzige ist, egal mit wem du sprichst, wer Tiamat mag, egal welche Phase,
ja gut,
die White Honey ist auch gut.
Ja, ne? Natürlich ist sie gut.
Weil sie einfach gut ist.
Ja, richtig. Ja. Das ist ein absolutes Pink Floyd beeinflusstes Drogenalbum. Soundscapes, die da gebaut haben an Kreativität, schon. Ja, die strotzt einfach vor Ideen, die Platte. So. Die haben damals, ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die es geschafft, also meinen Nerv vollends zu treffen.
Mhm.
Das war für mich, aber wie gesagt, ich mag alle Platten von Tiamat, überhaupt gar keine Frage. Aber die ist für mich so die Platte, mit der verbinde ich unheimlich viel. Also kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, Clouds und so, auch großartig, ey. Überhaupt gar keine Frage.
Ja, ich habe Tiamat zwar auch irgendwie gehört, aber nie so wirklich, ist nie so ein Favorite von mir geworden.
Okay.
Also Und die White Honey, ja klar, die kennt man. So ein geiles Album, aber ist trotzdem einfach keine Band, mit der ich irgendwie richtig warm geworden bin in meinem Leben.
Dann hätte ich was anderes für dich. Napalm Death. Napalm Death. Vier Empty Nisses Bear kam raus. 94.
Ja. Das war ein ganz schönes Brett.
Enttäuscht gewesen oder nicht? Die haben auf einmal angefangen zu grooven und haben im Grunde genommen ja so den Grundstein für alles, was danach hier auch kam. Mit
also
der
sagen,
Tribes
wir,
und
sagen
so,
wir mal ne? so, ich hab's nicht so vor Augen und könnte dir genau sagen, wie ich die Platte empfunden habe. Heute betrachtet würde ich sagen, war das der Schlüssel zum Erfolg, weil dieses groovige...
Flexibel, ne?
Ja, also vorher das nur Geballer. Zudem dann jetzt auch so ein bisschen Groove und ein bisschen Facetten reinbringen. Das hat der Band extrem gut getan.
Definitiv, ja.
Ich könnte dir aber tatsächlich nicht mehr sagen, wie ich die damals wahrgenommen habe, als ich die das erste Mal gehört habe.
Ich habe den typischen Grind vermisst.
Ja, der ist ja bei der Platte auch wenig vorhanden. Ja,
deswegen, also mich hat die damals sehr abgeschreckt. Im Nachgang muss ich sagen, aber auch relativ zeitnah dann danach habe ich die, also das ist eine Platte, die habe ich mir, glaube ich, gut gehört.
Ja, aber die ist auch nicht schwer gut zu hören, finde ich.
Richtig, das ging dann relativ zackig. Ja, ja. Da war ich dann auch drin und alles, was danach kam, wie gesagt, die Dire Tribes oder ich weiß ja nicht, wie das danach hieß, fand ich auch geil, hat einen anderen Vibe, hat einen komplett anderen Anspruch.
Aber die haben da eine Entwicklung auf der Platte vollzogen. Und ich finde eine absolut positive Entwicklung. Ich glaube, wenn die bei dem Alten geblieben wären, wären die irgendwann in der Belanglosigkeit versunken. Und mit dem Move auch dieses Groovige und Moschige mit reinzubringen, in Verbindung mit dem Geballer und mit dem, wir keifen alles kaputt. Das haben sie dann nachher nochmal optimiert, indem sie ein gutes Maß aus beiden gefunden haben. Auf der haben sie sehr viel gegroovt.
Ne? Ja, also ausschließlich. Gefühlt.
Gefühlt ausschließlich. Und die haben nachher geschafft, halt diese gute Mixtur hinzubringen, die meines Erachtens nach auch nachher bei vielen Grindcore-Bands zur Blaupause geworden ist. Kurze Songs, ein bisschen Mosch, ein bisschen Geballer und so wie... Nasum das halt auch an ganz vielen Stellen gemacht haben, ein wirklich moschiges, grooviges Riff in Verbindung mit irgendwas richtig schnellem, gekeiften Grindigen zu kombinieren und das haben die ja da im Prinzip, ich will nicht sagen entworfen, aber
ach, die haben
ist viel Groove in der Zeit entstanden, finde ich.
Ja, absolut. Na, absolut. So. Ja, Nils zeigt schon. Ich hätte noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ein Album, das ich sehr, sehr liebe.
So, jetzt machen wir Schluss hier.
Genau, an der Stelle so. So, stell dir vor.
Die Burn Myers.
Nein, die würde ich ganz zum Schluss einmal hier reinschmeißen, weil ich glaube, das ist
auch
so
geil. Also eine Sache müssen wir sprechen. Und dann reden wir über die Burn Myers.
Das habe ich ja schon vorher gesagt, okay. Dass wir die Burn Myers ganz zum Schluss. Slayer, Divine Intervention.
Oh ja, stimmt, genau. Hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ja. Ja.
Nils.
Finde ich ein absolut mega starkes Album tatsächlich. Gefällt mir richtig gut und ist, glaube ich, in den, wenn ich ein Slayer-Album mir mal anhören möchte, ist das eigentlich so immer in meinen Top 3, wo ich das gerne mal auflege, tatsächlich.
Ja. Wenn nicht das Beste. Also
es ist komplett anders. Also gefühlt, es ist komplett anders. Du, ne, wie gesagt, du hast halt Seasons in the Abyss. Ne? Dave Lombardo ist
absolut,
weg.
Ja.
Und auf einmal kommt dieses Ding. Mit so Songs wie Detroit, Alter, was war da mit denen in Ordnung? Paul Bostaff, fuck off, Alter. Unfassbar, der Typ.
Ja. Aber ich finde die Platte, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, ist für mich eine der besten Slayer-Platten. Wenn nicht die beste Platte für mich. Okay. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das kann sein, dass das mit der Zeit, in der ich die Platte gehört habe, zusammenhängt. Ob das auch mit... wann ich die, wie ich die gehört habe, zusammenhängt, aber das ist für mich die Platte, wenn ich die anschmeiße, das ist für mich Slayer. Auch Rain in Blood und geile Sachen, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber die Platte, wenn ich die anmache, ist das für mich, das ist für mich Slayer. Ich kann auch gar nicht explizit an einem Punkt ausmachen, warum genau die. Aber ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, in welchem Kontext man die gehört hat. Und die Platte ist bei mir einfach total hängen geblieben. Das ist für mich meine Slayer-Platte.
So, hier jetzt, Cradle of Filth.
Boah, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Also ich weiß, dass auf jeden Fall in dem Jahr, glaube ich, Nick Barker der Schlagzeuger wurde.
Ei.
Boah, aber kacke. Welches Album war das?
The Principle of Evil.
Ah, ja, krass. Okay, ja, okay. Ich war tatsächlich nie ein Kreddel-Hörer, muss ich sagen.
Kreddel?
Kreddel. Aber...
Das ist eher so der Typ Mogel, ne? Da kam die Stimme aus dem Off.
Aber da muss ich sagen, das ist schon, nach heutigen Sachen ist das schon ein geiles Album gewesen.
Ja, total.
Und ich bin auch total überhaupt nicht sattelfest, was die Titel angeht von den Platten.
Willkommen in meiner Welt.
Wie ist das Album mit The Forest Whispers My Name drauf?
Das war die Vampires, ja. Das war diese Epi.
Ja?
Ja.
Ach so.
Ich meine aber, die auf der Principle of Evil May Flesh war da, glaube ich, auch schon drauf.
Oder? Ich hatte gedacht, das wäre das gewesen, dieses grüne Cover mit der Frau vor dem Schloss, aber... ich bin da so schlecht, was Cradle-Cover angeht. Also,
Cradle of Hilfs, komm, Cradle. Wir gucken mal. Ich guck mal einmal im kurz hier und ihr könnt ja schon mal anfangen, euch Gedanken zu machen über
Machine Head.
Du meinst hier die Dusk and Her Embrace.
Ah, Dusk and Her Embrace, ja genau, richtig, genau. Also das war tatsächlich so das erste Album, wo ich Kontakt mit denen hatte. Und dann habe ich mich dann so ein bisschen rückgehört und ich erinnere mich noch, dass ich bei WOM Music, World of Music in Essen war. Und da hattest du ja diese Reinhör-CD-Player. Und da habe ich dann bin ich dann hingekommen, hab dann die Dusk and Her Embrace reingepackt. Und der Kopfhörer, der war so auf volle Pulle, dass der so völlig übersteuert hat und die Snare so richtig so gemacht hat. Und ich dachte so, mein Gott, was ist das denn für ein seltsamer, beschissener Sound? Und habe mir tatsächlich deshalb die Platte nicht geholt. Und hab dann nochmal 2 Jahre später da reingehört. Ich so, ist das die gleiche Platte, die ich damals reingehört habe? Ja.
Und ich habe gerade mal geguckt, also The Forest Whispers My Name ist tatsächlich auf der Vampire, auf dieser EP.
Okay.
Und halt eben auch auf der The Principle of Evil Made Flesh.
Okay, okay.
Auf der Dusk and Her Embrace ist das nicht drauf.
Okay.
So, sollen wir die Runde mal hier beenden mit dem wahrscheinlich Überalbum von 1994.
Ja, wir erwähnen das jetzt und dann hören wir auf.
Ach, du meinst das Portrait of an American Family von Marilyn Manson, ne?
Ach so, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau.
Das schlechtes Album war, aber naja.
Ich hätte jetzt auch gesagt, wir könnten ja nochmal Caius mit reinnehmen oder so.
Oh ja, schönes Album allerdings.
Sehr geil.
Ja.
Deswegen, aber wir
also,
gucken auf die Zeit.
Kommen wir jetzt mal dazu, Burn My Eyes. Und wenn man überlegt, das ist, also ich finde, das ist für ein Debütalbum eine ziemliche Frechheit.
Die totale Frechheit.
Es ist total frech.
Ich finde auch von Debütalbum, wie kann man so ein Ding so unfassbar schlecht produzieren, dass du damals gedacht hast, Alter, was ist das denn? Unglaublich, wie krass der Sound war.
Ja, das ist, also für mich allein schon der erste Song mit Dividian macht halt alles kaputt.
Ey, dieser Drum-Sound. Dieser Drum-Sound, der, ich meine, wenn du den heute hörst, ja.
Aber ja, heute relativiert das, ne, so gegenüber den anderen Aufnahmen, aber für damals.
Ey, mit diesem Endpart in Davidian, mit diesem Mosh-Ding, wo du gedacht hast, was? Also, ich
rollte hier gerade über mich hinweg.
Boah, die absolute Messe, die Platte damals. Das war.
Und ey, also ich weiß nicht, für mich gefühlt auch einer der meistgecoverten Songs, Davidian.
Ja, zu Recht auch.
So, ne, also. Wenn du so Live-Auftritte von irgendwelchen Bands hast, wie oft da der Song gespielt wurde. Unfassbar geil.
Ja, unfassbar geil. Also wie gesagt, auch für mich, wenn du dann solche Songs wie Blatt vor Blatt, wo da auch mal so ein bisschen Dampf drauf war, ne, ein bisschen Ufter, ein bisschen mehr.
Ich kann auf der Platte auch keinen wirklich schlechten Song ausmachen. Also da sind so ein paar, die so ein bisschen mitlaufen, ja. Aber die komplette Platte, dadurch, dass das so eigen und so
sehr facettenreich war.
Ey, das ist für mich in einem anderen Musikgenre wie die Soundgarden.
Ja.
Die beiden Platten, die haben in dem Jahr alles andere total in den Schatten gestellt.
Ja, stimmt.
So, weil,
im Grunde genommen, ja.
Weil auch Soundgarden war für mich so ein Ding, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Alter, was passiert hier gerade? Was ist das?
Genau.
Für geile Mucke. So, weil das einfach so dermaßen gut war. Und die Machine Head war ja auch, du bist aus deinem Death Metal möglichst hart rausgerissen worden und hast halt eine andere Art von Härte da auf einmal bekommen.
Ja.
Wo du einfach nur gedacht hast, was passiert hier gerade?
Das war,
Und ich kann mich noch an diese behinderten Pullis erinnern, mit diesem komischen gelb-schwarzen, recht...
wir alle hatten den. Dieses Longsleeve.
Ja, wo du halt so mit diesem
genau.
gelb-schwarzen MH irgendwas, was da...
Genau.
Ich weiß nicht, weißt du, aus wie ein Baustellenschild.
Ja, boah, genau. Das sah so behindert aus, ne? Und ich weiß noch, dass ich das Shirt oder das Logo gesehen habe, bevor ich die Platte gesehen hatte. Und
ja. Gesagt,
was ist das denn für ein Scheiß? Und habe ich da reingehört und dachte, Alter, ich will dieses Shirt. Ich will
alles von denen.
Ja.
ich möchte alles von ihnen.
Ja, gibt mir alles.
Shut up and take my money.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du dir mal so überlegst, du hattest vorher halt so Bands, klar, ne, Pantera, Sepultura, die so eine gewisse Richtung vorgegeben haben und dann auf einmal kommen die. Also für mich war das, ich kann das kaum beschreiben, das war auf einmal, du hattest ja, wie gesagt, so diese Evolution, sag ich mal, des Thrash-Metals und des, wie sagt man heute, Groove-Metal, ne, wie gesagt, Pantera, ja. Sepultura, du hattest aber halt eben auch, dieses Groovige, was dann da so langsam denn dann aber sicher auch halt eben kam und dann auf einmal so eine, oder so Fear Factory, dann auf einmal kommt Machine Head.
Also nochmal, ne? Ich find,
vollkommener Abriss.
Ich finde halt, gab halt trotzdem, so wie Pantera auch, die Fabian Driven, die ist so böse und so hart, ne? Aber auf einem, da ist was anderes. Du kannst sie nicht miteinander vergleichen. Die haben, die setzen halt an völlig unterschiedlichen
Punkten an. Ja, dann eines eine Knochensäge und ein anderes ein Vorschlaghammer.
Ja, meinetwegen. So. Ich weiß nicht, wer welches ist, aber...
Genau, kannst du dir aussuchen, aber beides tut weh.
Genau, aber nochmal, als die Platte rauskam, ich habe die nicht, glaube ich, nicht sofort wahrgenommen, weil ich halt die Band halt nicht auf dem Schirm hatte und ich glaube, ich habe die das erste Mal halt über dieses Longsleeve-Shirt, wie auch immer, über dieses Design wahrgenommen und dachte, was ist das für ein hässliches Logo?
Ja, ja.
Ne, so, da fand ich richtig beschissen.
Schön ist anders, ja.
Und so habe ich die dann das erste Mal wahrgenommen und dann hat mir irgendwer den Song Dividian vorgespielt, als ich dann so meinte, was ist das denn? Ich habe nur gedacht, Alter, was ist das denn? Da habe ich mir die Platte geholt und habe gedacht, Alter.
Was ist das hier?
Unfassbar, unfassbar geil.
Was machen die gerade mit mir?
Aber das Shirt habe ich trotzdem nie besessen, weil ich das einfach beschissen fand.
Ja, gut, ich hatte es.
Ich nicht.
Mehrfach, glaube ich.
Ich fand es einfach so hässlich. Ich wollte das nicht tragen. Aber trotzdem. Unfassbares Album. Auch unfassbares Jahr musikalisch.
Ja.
Auch da wieder, genau wie auch der 92er Jahrgang, über den wir schon gesprochen hatten, finde ich auch 94. Ein absolut krasses Jahr. Ich glaube, dass wir vor allem, weil wir genau in der Zeit genau so alt waren, wie wir waren, das so intensiv wahrgenommen haben.
Total intensiv, absolut.
Und da waren tolle Sachen mit bei. Auch ein paar Sachen, die man sich nicht mehr so gerne anhören möchte. Obwohl, Cut Night Joe hätte ich mal wieder Bock drauf.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Life is in the streets, isn't easy.
Deswegen,
der kommt auf die Playlist, auf jeden Fall rein, ja.
Der kommt auf die Playlist.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ist der, vom 94 war der auch, ne?
Der kommt auf die Playlist.
Ja, dann lass uns den auf jeden Fall auf die Playlist.
Genau, richtig. Sollen wir mit der Playlist dann weitermachen?
Ja, lass uns.
Break.
Ja, genau. Machen wir einen Break.
Ja, ich möchte gerne zwei Songs draufpacken.
Wir machen heute nur 94er-Songs drauf, oder?
Ja, ja, deshalb.
Ja.
Aber zwei, willst du?
Ich mach zwei drauf, ja.
Ich will auch zwei.
Ja.
Ehrlich, ihr wollt alle zwei?
Ja, komm, dann kriegst du hier Life
in
the Streets
und Life
in the
Streets. Genau, richtig.
Ja, dann nehme ich den auf jeden Fall und dann noch Cut Night Joe von Rednecks.
Gut, cool, ja. Alrighty, dann bis gleich.
Bis gleich. Dennis.
Nils.
Come on to the playlist. What have you done?
Also. Zum einen hätte ich gerne von Mr. Tom Petty von dem Album Wildflowers, was eines meiner absoluten Lieblingsalben ist, den Song You Don't Know How It Feels. Ist nur großartig. Alle Leute, die das Gegenteil behaupten, sollen an der Stelle die Schnauze halten. Danke dafür. Und als zweites nehme ich von Slayer, von der Divine Intervention, den Song Sex Murder Art.
Großartig.
Und weil der ist einfach nur eine Brechstange.
Ich bleib dabei.
Achso,
Stefan. Bei mir ist Cut Night Joe Rednecks. Ja, und Black Hole Sun hatte ich ja schon draufgepackt, stimmt, auf die Liste, der ist schon drauf, sonst wäre das halt noch ein Ding gewesen. Die Vidian, meine ich, haben wir auch schon drauf. Mhm. Jetzt noch weiter Pantera. Nee, ich finde, Cut Night Joe macht mal so, lockert das Ganze mal so ein bisschen auf, finde ich.
Ja, schön. Okay, gut. Ja.
Ja, freust du dich doch drüber,
oder
nicht?
Mega geil, ja. Also, ich.
Meine Güte.
Meine Güte.
Ich kann auch nee, hier von Ageblocks ein bisschen was draufpacken. Nee, ist oder
okay.
So.
Dann nehme ich lieber Cut Night Joe.
Ja, habe ich mir gedacht.
ich packe von der Nightside Eclipse von Emperor I Am The Black Wizards drauf.
Sehr okay. Gut.
Und von der Enslaved Frost packe ich Wotan drauf.
Achso, ich hätte gesagt alle.
Ja, ich wollte eigentlich Intro und ersten Song. Das Problem ist, dass viele Leute die halt random hören und dann ist das ziemlich scheiße. Ja. Also packe ich dann die Wotan drauf, also den Song Wotan von der Frost.
Ja,
machen wir. Ja, haben wir das Jahr 94 durch, würde ich sagen.
Grob. Also wir könnten noch zwei Stunden länger hier sitzen, glaube ich.
Aber was mir gerade noch einfällt, ist das eigentlich der Beginn einer neuen Season?
Lass mich gerade überlegen. Ja, tatsächlich.
Ja,
stimmt. Ja,
ne? Es fällt mir jetzt gerade in diesem
Folge
Moment
ein. Eins in der neuen Season jetzt sozusagen. In unserem
vierten Jahr?
Nee. Nein.
Dritte Jahr,
glaube ich.
Dritte oder vierte?
Das fühlt sich an wie sechs, aber
ja, wir sind auch so stark gealtert in der Zeit.
Stimmt, und alles tut weh. Nee, ich glaube, ja, es ist, glaube ich, unser drittes Jahr jetzt. Und es ist tatsächlich der Startschuss in die neue Season, ja, genau.
Ja. Muss man ja mal so sagen.
Ja.
Super.
Tag.
Aber
Tag.
Schon direkt verkackt.
So, gut. Ja, schön, dass den anderen scheißegal ist, weißt du, in welcher Season oder wie auch immer und wann Start und wann Schluss und keine Ahnung. Brülülü und nice.
Dann würde ich sagen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.